Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcasts und wir befinden uns nun am Jahresende 2019. Sehr viele Medien haben sich entschieden, das auch als das Ende jetzt des Jahrzehnts zu bezeichnen und viele, viele Dekadenrückblicke rausgebracht. Und wir haben uns entschieden, ja, wir schließen uns dem an. Wir werden auch einen Jahresrückblick 2019 und einen Rückblick auf das vergangene Spielejahrzehnt werfen. Und dazu habe ich heute die komplette Runde Play Together bei mir zusammen, nämlich den Carsten. Grüß dich, Carsten.
Hallo.
Den Robert. Hi, Robert.
Hi.
Und ich bin's, der Timo. Ja, nun habe ich schon die Erklärung so ein bisschen vorweggenommen, sonst hätte ich nämlich jetzt die Frage gestellt, sind wir hier wirklich am Ende des Jahrzehnts, weil technisch gesehen würde ich sagen, fehlt noch ein Jahr. Aber wie das nun mal so ist, die 10er Jahre gehen zu Ende.
Aber was schockierend ist, beim Jahr 2000 gab es noch die Diskussion immerhin, aber jetzt sind wir so verblödet diskursiv, dass wir nicht mal mehr diskutieren, dass wir noch nullen müssen für ein Jahrzehnt. Ja, ist aber ist vorbei.
Meint ihr, dass unsere PCs wieder alle abstürzen?
Nein. Nee,
aber es gibt ein Jahr irgendwas 2030 irgendwas, wo Linux ein Problem bekommt, glaube ich. Ist es 2038 oder so? Also darauf können wir uns noch freuen.
Okay, wenn wir so lange noch podcasten, werden wir das live erleben können.
Wenn wir so lange leben, werden wir das noch erleben können.
Ja. Nee, ich finde das echt irgendwie merkwürdig, warum so viele Medien einfach blind auf diesen Zug aufspringen, so wie wir auch jetzt. und sagen, okay, 2019 ist das Jahrzehnt zu Ende. Ist ja genau wie mit der Gamescom gewesen, weil die hat ja auch 2018 schon 10 Jahre Gamescom gefeiert, obwohl es 9 Jahre waren zu dem Zeitpunkt. Und da,
naja. Ich meine, das finde ich schon schlimmer. Ich meine, dass es nicht zählen kann. Ich meine, ja.
Naja, was soll's. Die 10er Jahre gehen zu Ende. Das 5. Jahrzehnt, in dem Videospiele sozusagen präsent waren, für mich selbst und ich glaube für uns alle auch. Ich denke schon, es ist das 3. Jahrzehnt, in dem wir aktiv Videospiele konsumiert und gespielt haben. Ist das 1. Jahrzehnt, in dem der PC als Spieleplattform für mich einfach überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Also ich habe seit 2009, seit ich einen Mac habe, nicht mehr richtig PC gespielt. Also nicht mehr als, sagen wir mal so, 2 Stunden insgesamt, wo ich mal ausprobiert habe, ob ich noch Anno auf einer Windows-Installation auf dem Mac spielen kann. Mhm. Das ist schon eine Ansage, muss ich sagen.
Mhm. Ist bei mir auch krass zurückgegangen, würde ich sagen.
Wobei ich glaub, bei das war dir am meisten, Jahrzehnt oder Carsten?
Ja, also zurückgegangen oder dass ich noch am meisten gespielt habe?
Am meisten PC von uns drei.
Ja, das stimmt. Aber mein PC steht, also ich habe den ewig nicht angehabt. Und ich habe auch irgendwie keine Lust, am PC zu spielen. Mhm. Das ist immer so, ich finde das irgendwie so ungemütlich. Ich sitze halt lieber am Fernseher und im Sessel vom Fernseher und zock da dann halt irgendwas. Und ich stelle mir halt also ich habe das mal versucht, mein PC hier in die Stube zu stellen, aber das sieht dann irgendwie auch hässlich aus. Und ach, ja, weiß ich nicht. Ist für mich, also im Grunde ist das für mich durch das Thema. Mhm.
Wobei du dir ja auch irgendwie so eine gemütliche PC-Ecke einrichten könntest, ne? Mit so einem fetten Bildschirm oder zwei und einem coolen Gaming-Seat und solchen Sachen. Ich meine, da kann man schon coole Sachen machen.
Schon, aber wer hat schon das Geld dafür? Und nachher macht man das alles und dann steht's ja doch nur wieder rum. Ich kenne mich ja.
Tja, Robert, bei dir ist der PC auch nicht präsent, oder?
Nee, also ich habe ja immer wieder PCs konzeptuell zusammengebaut, ne, über so Webseiten, aber mir fehlt halt das Geld immer, weil ich halt für die Arbeit einfach Apple nutze seit 2003 und von daher ist PC, also ich brauche halt eher einen Mac immer, zum Arbeiten. Ich habe aber letztens auf einer externen Festplatte Windows installiert für Bootcamp. Und Apple-User wissen, eigentlich da soll man das nicht können. Aber ich habe ja nur 256 Gigabyte auf meiner Festplatte in meinem Apple-Computer, in meinem PowerBook von 2014. Hm. Und von daher ist der Platz extrem eng. Und habe mir angeschaut, es gibt ein paar Anleitungen, wie man das, also man muss quasi ein virtuelles Laufwerk erzeugen, was Bootcamp vorgaukelt, das sei eigentlich in der internen Festplatte. Das habe ich gemacht, ich habe Steam aufgemacht und ein paar so Abenteuerspiele, so Point-and-Click, die ich sehr gerne mag, von Wadget Eye Games, mir runtergeladen. Und dann habe ich festgestellt, dass unter Windows mein Mac extrem heiß wird, weil die Lüfter irgendwie anders geregelt werden, und habe das nicht wieder angemacht, weil ich Angst habe. Also ich habe überlegt, hole ich mir so ein Lüfter-Control-Programm, aber einfach das Risiko, meinen 2014er Mac kaputt zu machen in einer Zeit, wo ich den nicht gut ersetzen kann, überwiegt dann einfach.
Ja. Mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass die Konsolen zu PCs geworden sind. Jedes Mal, wenn ich die einschalte, muss ich 1000 Updates und etc. installieren. Und mittlerweile muss ich meine Spieleabende, weil ich tatsächlich diese ganze, also jetzt haben wir gerade Sonntagabend, ich habe zuletzt Samstag vor einer Woche gespielt. Ich muss diese Abende planen, damit ich nicht in Installationsorgien ende. Das ist echt anstrengend geworden, teilweise.
Deshalb die Switch.
Ja, deshalb die Switch, obwohl ich da auch viel zu wenig drauf spiele. Ja, ja, also so viel, damit ihr uns ein bisschen einordnen könnt. Langjährige Hörerinnen und Hörer werden sowieso wissen, dass wir gar nicht so viel mit dem PC zu tun haben. Carsten ist so der Einzige gewesen von uns, der die Fahne noch hochgehalten hat. Ich glaube, ihr habt auch mal so ein Game Talk zu einem PC-Spiel gemacht, zu Deponia.
Ach so, ja, mit der Caro zusammen. Aber die gibt's inzwischen auch schon, ich glaube, alle Teile. Doch, ich habe den vierten jetzt gerade auf der Xbox. Also die kann man alle auf der Xbox und PlayStation und so sowieso schon spielen. Mhm. Dafür braucht man jetzt also auch keinen PC mehr.
Ja.
Genau. Ich hatte mir vor Jahren, also nein, so lange ist das jetzt auch nicht draußen, aber das ist ja letztes Jahr, glaube ich, erschienen, Monkey Island 3 habe ich mir nochmal gekauft, wollte das irgendwie Ewigkeiten mal wieder spielen, weil das echt ein gutes Spiel war. Bin ich aber auch noch nicht zugekommen. Also das versauert da alles so irgendwie. Und viele Spiele, die ich mir damals für den PC gekauft habe und da angefangen habe, wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch Dragon Quest 11, habe ich auf dem PC angefangen und dann irgendwie 20 Stunden gespielt. Nicht weitergespielt habe ich mir dieses Jahr für die Switch gekauft und nochmal von vorne angefangen. So einfach, damit ich es am PC, am Fernseher spielen kann. Also
ja, ja, das ist auch so ein Trend aus diesem abgelaufenen Jahrzehnt, dass einfach die Plattformen nicht mehr wichtig sind, sondern dass du eigentlich, wenn du ein bestimmtes Spiel spielen willst, hast du schon relativ frei die Wahl. Möchtest du auf dem PC spielen oder auf der Konsole? Und meistens, wenn es auf der Konsole erscheint, kannst du dir auch die Konsole aussuchen. Also das ist auch so ein Trend. Ich bin neulich durch den Mediamarkt gegangen und habe mal geschaut, so was ist denn da jetzt mittlerweile an Spielen so auf Disc erhältlich? Und da habe ich dann gesehen, dass es Planescape Torment und Icewind Dale mittlerweile für die Konsolen gibt. Das ja, habe ich gar nicht so richtig aktiv mitbekommen. Und auch so andere Zweitweltkriegs-Strategiespiele, die ich wirklich nur auf dem PC gesehen habe, sind plötzlich auf der Konsole da. Also das verschwimmt alles so ein bisschen. Das finde ich schon echt cool.
Du könntest Baldur's Gate 2 jetzt von damals nochmal auf der Switch nachholen, wenn du möchtest.
Das habe ich ja damals sogar auf dem PC gespielt noch.
Ja, eben, deshalb, ja. So, wenn du mal nostalgische Erinnerungen haben möchtest, dann kannst du es jetzt auf der Switch spielen.
Man könnte sagen, die letzten 10 Jahre waren halt ein Jahrzehnt für den PC insgesamt. Also von daher sind wir vielleicht, liegen wir ein bisschen daneben spielerisch, ich weiß es nicht. Aber in den letzten 10 Jahren war es ja so, dass die alte Generation von Konsolen schon sehr alt aussahen, 2011 rum, ne? Mhm. Und jetzt ist es schon wieder so. Und zweimal in 10 Jahren höre ich in den ganzen Podcasts von Spielejournalisten, die sich natürlich auch richtigerweise PCs leisten, die gut sind, ne? Gute Grafikkarten haben. Und die spielen halt schon wieder alle auf PCs lieber. Und es geht leichter denn je. Wenn man es will, ne? Also man kann auch super tolle breite Bildschirme mit toller Auflösung kaufen und das ist auch ein bisschen benutzerfreundlicher nochmal geworden, von daher ja, das ist schon ein bisschen spannend, und aber da kommen wir erstmal nicht so hin.
Ja, das stimmt. Aber ich vermisse es auch nicht. Also ich habe jetzt zuletzt mit Death Stranding angefangen und das hat für mich so eine krasse Optik, dass ich da überhaupt gar nicht das Bedürfnis habe, jetzt sofort schon mit einer neuen Konsolengeneration anzufangen, geschweige denn auf den PC umzusteigen, weil irgendwie die Technik nicht mehr ausreicht. Also ich bin wirklich voll unzufrieden mit dem Setup, was ich momentan habe. Also ich habe auch keinen 4K-TV, also ist nach Luft da oben, klar. Aber ich vermisse da nichts, tatsächlich. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Konsolen schon an dicke Grenzen stoßen. Das sehe ich auch tatsächlich nicht. Und dennoch freue ich mich so ein bisschen auch auf die kommende Konsolengeneration, die Microsoft ja jetzt zu unserer allen Überraschung auf den Game Awards tatsächlich schon ein bisschen ja weitergetrieben hat, indem sie uns die neue Xbox Series X gezeigt haben. Vorher unter dem Namen Scarlett schon mal ein bisschen geläufig gewesen, auch schon länger auf der E3 vorgestellt worden, so da kommt was. Und jetzt haben wir mal gesehen, wie das aussehen könnte, zumindest vom Gehäuse her. Was ich übrigens sehr schön finde, weil ich erinnere mich noch, als die PS4 angekündigt wurde, da hat man uns, glaube ich, nur den Controller gezeigt, gar nicht die Konsole selbst. Und ich finde, das ist immer ein wichtiger Aspekt. Also ich möchte gerne sehen, was ich da später irgendwann unter meinen TV stellen kann oder, wenn es nicht passt, dann neben den TV also stellen
muss. Überrascht, dass du es eben gut findest. Bei dir passt es auf gar keinen Fall rein.
Nee, tut es tatsächlich nicht. Nee.
Wobei man es anscheinend schon seitlich legen kann, nur dann ist der Xbox-Knopf, der leuchtende, ist dann seitwärts. Mhm. Na, es sei denn, man kann den rausnehmen und drehen, wie bei der PS2 für.
Ja, oder vielleicht ist ja so eine Projektion oder so, keine Ahnung.
Ist ein Hologramm.
Ja.
Aber, ja, ich meine, ist interessant auf jeden Fall, eine andere Form zu nehmen. Was man so hört, es kann auf jeden Fall damit zu tun haben, dass diese Form so kühlschrankmäßig nach oben Luft abführend mit der Hitzeentwicklung zu tun hat, ne? Mhm. Weil die schon gesagt haben, die soll noch leiser sein als die Xbox One X, die schon eine sehr leise Konsole ist. Und ja, Hitze so nach oben zu führen, ist natürlich leichter. Und vor allen Dingen, wenn die Hardware so ist wie angekündigt, da wird es auch erstmal einiges an Hitze geben, bevor die Produktion geschrumpft werden können von den Chips.
Ich habe den Eindruck, dass das nur eine Version der Konsole ist, die wir sehen, und zwar die Top-Version, die Series X. Mhm. X ist ja nun das Pendant für Power, sagen wir mal so.
Aber Series heißt, für mich ist schon ein Problem, weil Series heißt für mich nicht eine einzige Konsole.
Ja, sage ich
auch. Ja, es waren ja zwei, es waren ja Gerüchte über zwei, oder es sollte zwei geben. Einmal halt die X sozusagen.
Ja, Scarlett und dann Lockhart, ja.
Genau, die Streaming-only ist oder nur, also kein Laufwerk mehr haben soll, so wie die One S ohne jetzt.
Ja, vielleicht nennen die das Series S, aber dann kann man Series S draus machen. Wir hatten schon Xbox 6 mit Series X.
Ja. Naja, mit den Namen ist...
Ja, Schall und Rauch. Also das mit dem Namen hat Microsoft aufgegeben.
Ich finde auch Series X als Namen nicht so cool.
Also ich finde, abgekürzt XSX ist auf Deutsch nicht so gut, aber XSX ist ganz gut. Finde. XS, ja, das ist auch so. X, too much.
Das ist auch so kompliziert.
Ja. So. Also PS5 wird leichter, ne? So, das kann man leicht sagen.
Ja. Ich meine, sonst hat man immer gesagt, so, ja, was hast du für die 360 an neuen Spielen, was hast du für die One an neuen Spielen und jetzt, was hast du für die SX oder für die X? Vielleicht sagt man dann einfach nur noch X an neuen Spielen oder so.
Ja.
Oder Serious Games.
Ich hätte es cooler gefunden, wenn die wirklich so Batman draus machen, machen einfach so Xbox, ne? Oder Xbox X und Xbox S oder so, ne? Einfach nochmal.
Ja, ich glaube, es ist einfach egal, was du sagst, weil in meinem Sprachgebrauch benutze ich auch einfach nur Xbox. So fertig, ne? Weiß jeder, was gemeint ist, und das wird hier genauso sein. So, du wirst schon sicherlich die aktuelle Generation meinen und nicht die vorherige. Also stellt sich die Frage, glaube ich, meistens nicht. Vielleicht in der Übergangszeit wird es ein bisschen verwirrend sein, aber dann geht das sehr schnell weg.
Wenn du über die Xbox One redest, meinst du dann die erste Xbox oder die Xbox One?
Ich meine die klassische Xbox.
Oh. Ja, das stimmt schon.
Vor allem, weil es hier noch mehr egal ist, weil du einfach alles drauf spielen kannst. Also sie sagen ja, sie wollen eine vollständige Abwärtskompatibilität bieten. Dafür brauchst du dann halt auch das Laufwerk. Und ich kann mir vorstellen, weil sie das wirklich so hervorgehoben haben, dass sie da noch mal einen anderen Ansatz wählen und nicht den wählen, den sie jetzt bei der Xbox One gefahren sind, dass eben die Spiele alle noch mal neu kompiliert werden müssen, sondern dass sie tatsächlich versuchen werden, so eine richtige Emulation drauf laufen zu lassen. Das ist jetzt einfach nur ins Blaue geraten, aber so wie das momentan verkauft wird, kann ich mir vorstellen, dass sie da noch einen Schritt weiter gehen werden.
Aber ist es nicht bei manchen Spielen schon einfach so, zum Beispiel bei Conker Reloaded oder so, ne?
Ja.
Da kriege ich eigentlich keine, ich kriege nur von denen eine Version heruntergeladen, das Update, was halt auf jeden Fall ohne Bugs auf die X läuft.
Okay.
Aber an sich, die ist nicht optimiert oder so. Aber die läuft natürlich dann in bessere Auflösung und wahrscheinlich mit besserer Framerate, weil die Konsole halt mehr Power hat. Also vielleicht mehr so einfach. Aber vielleicht ist es einfacher, weil die Konsole einfach so viel mehr Power hat, sodass die nicht so viele Probleme haben. Ne? Mhm. Aber ich glaube, die fahren das schon so ein bisschen. Also, dass die haben schon, finde ich, eine meiste Leistung gemacht, diese Generation, wie viel die emulationstechnisch abdecken von den alten Spielen.
Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wenn man dann die Konsole rausbringt. Und bislang war es ja so, es kam eine neue Konsole, es gab keine Spiele. PS4 und Xbox One waren da ja schon relativ schlimm im Jahr 2013, als sie rauskam.
Relativ schlimm, das war katastrophal.
Das war katastrophal, ja. Und diesmal kannst du halt auch, wenn du wechseln möchtest, einfach, okay, ich kaufe mir die neue Konsole, kann alle Spiele spielen. Also vor allem alle Xbox One-Spiele werden ja sicherlich drauf laufen. Hast du erstmal einen breiten Pool an Spielen, wo auch einige Titel bei sind, die du vielleicht noch nachholen möchtest. Die du vielleicht auf deiner PS4 nicht spielen konntest. Auch wenn da nicht so viel ist, aber es gibt da schon das ein oder andere. Vielleicht möchte man sich Halo mal angucken oder so. Dann hast du sofort den Zugang dazu und musst dann nicht noch warten, dass da irgendwelche Remaster, Master Chief Collections etc. dann nochmal released werden.
Oh, Witcher und Game 3, Pass, Series ja, X.
Ist auch alles sofort da.
Ja. Ja, es wird sehr kompetitiv. Also es fängt jetzt an, ne? Also Microsoft macht den Vorstoß jetzt mit dem Aussehen und mit dem Namen. Und dann, jetzt ist Sony mal am Zug. Das ist wie so ein Schachspiel, was so losgeht jetzt.
Ja, ich gehe davon aus, dass Sony wie immer eigentlich dann im Februar nochmal so ein Event macht, wo sie dann konkreter werden. Dann gibt es vor der E3 nochmal so ein paar losgelöste Events. Und auf der E3 sehen wir dann hoffentlich, was uns denn zum Jahresende 2020 denn konkret erwartet.
Ja, mit Preisen und so.
Genau, Preise.
Launch-Titel.
Vielleicht Preise mache ich mir ein bisschen Sorgen. Das ist generell, also da die halt auch differenzieren, wahrscheinlich beide, dass es eine Pro-Version von beiden Konsolen geben wird, denke ich, können die ja sagen, ne, Startpreis bei 400.
Also ich glaube, für die Series X können sie schon werden sie, glaube ich, so 500 oder so verlangen.
Ja. Also schon, also wenn man halt hört, was da drin ist und so, und die Leute dann wie Digital Foundry darüber reden, klingt es halt schon, also da ist schon irgendwie Power drin, wobei die jetzt nicht mehr so Teraflops nutzen, weil, also da kann man bei Digital Foundry nachhören, weil der Aufstieg, also die Differenz in Teraflops mittlerweile vielleicht nicht mehr so groß ist, aber die Prozessoren werden halt effizienter. Und da ist halt die Steigerung der Power der Konsole, da wird die eher zu merken sein, dass weil die sind halt, die haben so einen 12-Teraflops nicht anstatt 8 oder so, aber die sind halt generell effizient in der Art und Weise, wie die eben Dinge ausführen.
Ja. Also am meisten freue ich mich einfach auf die Speicheroptimierung, dass jetzt SSDs wirklich Standard sind. Das hatte ich ja schon für die aktuelle Gen gehofft, dass es wenigstens eine Pro-Version gibt, die auf SSD setzt. Ist nie gekommen. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber jetzt ist das wirklich auch konkret angesagt. Gerade Sony ist da sehr, sehr konkret, dass sie sagen, das ist halt einer unserer wichtigsten Punkte für die nächste Konsolengeneration. Und das wird man merken. Da wird man echt profitieren von können. Ja.
Ja.
Das ist für mich das Beste. Ansonsten
da ist halt unklar, wie die beiden Konkurrenten, also Sony macht ein ganz großes Ding raus, dass die da eine eigene Lösung haben.
Mhm.
So das ist wirklich, also die reden jetzt davon von null Ladezeiten und so, ne?
Ja, genau.
Weil ich erstmal sehen will, aber das wäre ja krass. Und auch erstmal gegenüber dem PC ein riesiger Verkaufspunkt erstmal. Dann ist aber die Frage, wie kann man Speicher aufstocken, weil dann kannst du ja nicht einfach so eine HDD über USB 3.0 dran koppeln, ne? Weil die wird ja viel zu langsam sein. Da gab es ja Gerüchte, die anscheinend fake waren, dass sie so eine eigene SSD-Lösung haben, dass man quasi SSDs nachkaufen kann. Aber wer eine PS Vita hatte, kriegt schon die Krise. Ja, okay. Ja. 1000 Euro für einen Terabyte oder so. Das wäre schlecht. Ja, Microsoft hat noch nicht so viel gesagt, was die da machen. Aber das ist ja super spannend. Und ich meine, ich habe eine SSD in meiner PS4 Pro, nur eine 500 Gigabyte SSD ist halt ein bisschen klein, ne? Ich muss immer haushalten. Und die Konsole nutzt auch das Potenzial der SSD nicht aus, aber trotzdem ist es schon krass, wie schnell halt OS und so ist, ne? Also ich muss nie warten, wenn ich auf den PlayStation-Knopf drücke, dann ist sofort alles da. Also es macht sich schon da bemerkbar. Und Ladezeiten in Destiny haben wir getimt. Leute mit HDDs und Leute mit SSDs. Und wir waren immer sofort in diesem Hub, in diesem Turm. Wir waren irgendwie 10, 15 Sekunden schneller immer da im Spiel.
Ja, also das, wie gesagt, ist einer der wichtigsten Punkte für mich, die auch diese Generation interessant machen. Ansonsten von der Series X, den Controller hat man schon gezeigt.
Mhm.
Und der unterscheidet sich jetzt eigentlich optisch fast gar nicht von den bekannten Controllern, die wir jetzt bei der One haben. Was ich schon mal sehr gut finde. Und sie gehen sogar so weit und sagen, du kannst den neuen Controller auch auf deiner alten One benutzen, wenn du Lust hast.
Ha.
Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Also da machen sie wirklich Nägel mit Köpfen.
Ja, das ist cool, aber es liegt ja auch ein bisschen daran, dass die Standards, also Bluetooth und so, hat sich erstmal nicht so viel geändert, ne? Mhm. Also die haben jetzt den Elite-Controller geupdatet auf Bluetooth, sodass der auch bei der neuen funktionieren würde.
Genau.
Ja, das ist eine coole Sache, ne? Weil sonst musste man immer, sonst hatte man halt diese alten Controller, die man nicht mehr nutzen konnte.
Und ich finde, dass die Controller von der One auch für mich einfach perfekt sind. Also da vermisse ich fast nichts. Das passt für mich so. Und das einzige Neue, was jetzt, glaube ich, kommt, zumindest was bisher gezeigt wurde, ist dieser Share-Button, den man auf dem Bild schon sieht. Also der kommt auch. Da wird sich dann ein bisschen was vereinfachen, wenn man da zu den Leuten gehört, die da ständig irgendwie Clips und Screenshots für andere Leute in sozialen Netzwerken zur Verfügung stellen möchten. Die können jetzt halt dann auch direkt diese Taste benutzen, die wir ja schon von der PS4 kennen.
Also ich erwarte schon, dass ein bisschen mehr Haptik-Zeugs drin ist vielleicht, aber müssen wir schauen. Also ein paar mehr, also verbesserte Vibrationsmotoren oder so noch.
Ja.
Weiß ich nicht. Braucht man sowas? Auch so ein HD-Rumble oder so?
Ja, so ein bisschen sowas halt. Ja. Weiß ich nicht. Aber
es wird sicherlich irgendwann auch mal ein Elite 3 geben. Der dann noch
selbstverständlich
ein oder Potenzial vielleicht mehr bietet.
Vielleicht gibt's dann eine Variante zu Weihnachten nächstes Jahr mit Elite drin oder so, ne? Wie die da damals gemacht haben.
Ja. Genau.
Für 10.000 Euro.
8.000 Mark.
Ja, steigt ihr denn Also interessiert euch das? Seid ihr Day One dabei? Oder wie sieht's aus? Müsst ihr erstmal euer Setup aufrüsten, damit sich das überhaupt lohnt? Carsten, fang du am besten mal an. Wie steht es zur nächsten Generation?
Ich war erst skeptisch, weil ich eigentlich dachte so, naja, nee, brauche ich nicht. Ich habe jetzt noch so viel zu daddeln und so. Aber irgendwie ist das natürlich schon wieder reizvoll. Andererseits auch wieder Konsole zum Launch kaufen ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich bin noch unsicher, aber irgendwie momentan so 70% schon dabei. Aber ich würde mir, wenn ich mir die Konsole dann kaufe, auch tatsächlich einen größeren neuen Fernseher kaufen. Also einen, der 4K kann. Mein Fernseher ist jetzt irgendwie auch schon 8 Jahre alt. Das ist ein Plasma-Fernseher. Das hat er 42 Zoll. Ich würde mir dann schon irgendwie einen 50 Zoll, keine Ahnung, OLED, QLED, was auch immer da besser ist, kaufen. Aber da kümmere ich mich dann drum, wenn es soweit ist. Aber auf jeden Fall, dass der dann halt auch 4K unterstützt.
Robert, du bist sicherlich dabei, oder?
Ja, ich meine, es kommt immer ein bisschen aufs Geld an. Mhm. Also ich hoffe einfach, dass es mir bis dahin ein bisschen finanziell besser geht, weil sonst wird's vielleicht eng mit so mit dem Start. Muss ich schauen. Vom letzten Mal habe ich auch ein bisschen, ich habe mir die Finger verbrannt damals an der Xbox One, ne? Weil die hatte ich geholt und die war damals wirklich ganz schlimm.
Also, ebenso wie die PlayStation.
Nee, also die Xbox zum Launch war noch unfertiger. Man konnte, also ich hatte wahnsinnige Probleme mit den Spracheinstellungen, die mich geärgert haben. Und dafür war die, also ich habe das letzten Endes bereut, die PlayStation nicht von Anfang an zu haben. Und das finde ich immer so schwer im Vorfeld abzuschätzen. Das gibt mir zu denken einfach. Ich weiß nicht, also ich bin mir noch nicht sicher, weil ich denke, man muss schon einfach eine wählen. Ne?
Ja, werdet ihr euch auch wieder beides holen sonst? Also PlayStation 5 und Xbox One, Xbox Series X?
Also ich glaube, ich werde einfach mal sagen ja, weil ich auch jetzt wieder den Fehler gemacht habe und habe nochmal meine PS4 gegen die Pro getauscht. Das heißt, ich bin jetzt wirklich wieder on top mit allen Plattformen vertreten, habe nur keine Zeit dafür. Und ich glaube, ich bin einfach dabei, weil ich glaube, gerade bei der Xbox One, da kann ich wirklich sagen, die wird einfach die alte Konsole dann ablösen. Das heißt, ich kann die auch wirklich dann wegpacken und trotzdem ganz normal weiterspielen. Game Pass finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Übrigens auch eine Theorie von mir, dass der Preis der Konsole ein bisschen höher sein kann, weil sie den Game Pass so in den Vordergrund stellen, weil du musst jetzt einfach nicht mehr zwangsläufig ein Spiel dazu kaufen, wenn du dir die neue Konsole kaufst, sondern hast gleich...
Ja, Halo 6 und so oder Halo Infinite werden dann ja auch schon von Anfang an mit dabei sein, wenn das rauskommt. Das
heißt, sie können ruhig locker 50 bis 100 Euro mehr für die Konsole einplanen und das... also ich schätze mal, 500 Euro sind schon kann man schon rechnen dafür, die man dafür ausgeben muss. Bei der PS.
Vor allem, ich bin echt sehr gespannt auf die nächste E3, weil Phil Spencer ja jetzt auf den Game Awards auch schon gesagt hatte, was haben sie, 15 Spielestudios, die alle irgendwie an Next-Gen-Titeln arbeiten. Das ist halt schon echt krass.
Was wohl nicht sein wird, ist, dass ich mir beide Konsolen vom Anfang an holen werde, weil das ist irgendwie sinnlos. Mhm. Letztes Mal kamen, glaube ich, die Konsolen innerhalb von 2 Wochen auf den Markt. So, da habe ich genug zu tun, wenn ich eine habe. Aber dann würde ich...
Ich denke, es wird nochmal so sein.
Genau.
Woche oder so.
Das macht halt Sinn, das halt irgendwie in die Holiday Season zu packen und da bist du zwangsläufig dann so aufgestellt, dass da nicht viel Zeit zwischen den beiden Releases sein wird. Und dann hole ich mir eine und warte bei der anderen dann die erste Welle ab. Und dann schlage ich dann irgendwann noch dazu. Ja.
Ja, ich meine, noch eine Sache ist auch, diese Generation hat man echt gesehen, dass beide alte Konsolen halt auch ihr Wehwehchen hatten. So ein bisschen, nicht wie 360, aber es ist einfach so meine alte Xbox One mit Klavierlack. Ich meine, die war echt irgendwann halt nicht mehr so schön. Also wirklich nicht.
Ja.
Und okay, meine alte PS4, die hat sich noch besser gehalten.
Ja, aber die ist halt einfach laut. Also meine PlayStation 4, die, also und Timos ja auch, die waren ja, das war ja einfach furchtbar laut. Die konnte man ja nicht, also ich konnte nicht mehr ohne Kopfhörer spielen, wenn ich was gespielt habe, weil das einfach, ich hätte den Fernseher so laut machen müssen, dass da hätte ich ja das ganze Haus wach gemacht.
Sozusagen. Also das ist da das Problem, also dass die halt klein sind und dann 60 dB gehen können. Und da habe ich halt ein bisschen Sorge, neu einzusteigen. Also deswegen finde ich es schon als Marketingstrategie, ich meine, das machen die auf jeden Fall ganz klar gegen Microsoft, dass die sagen, unsere Konsole ist noch leiser, weil die wahrscheinlich durch Market Research halt rausgefunden haben, dass viele Leute, was setzt ihr an der PS4 aus? Ist zu laut. Haben die gehört, bestimmt. Und das ist deswegen auch nicht schlecht zu sagen, ja, unsere Konsole wird leise sein. Weil natürlich der Marktshare hier, der Marktanteil hier in Deutschland ist viel höher bei PlayStation.
Ja.
Also nicht nur
und hier. Generell, ne, weltweit. Und deswegen müssen die da ein bisschen was versuchen. Ja, und bei mir steht auch irgendwie, also ich habe einen 1080p-Fernseher, der damals ganz okay war, nichts Besonderes, aber bestimmt von der Latenz nicht das Beste ist, auch von der Bildqualität nicht. Und im Moment geht's, weil die 4K, die Bilder, die kommen, nicht immer ganz 4K sind und so, und aber es fehlt halt HDR dann bei mir, was glaube ich ganz viel ausmacht bei Spielen. Und ich glaube, für die nächste Generation ist es irgendwann halt blöd mit 1080p. Also klar kann man das machen und vielleicht gibt es auch da die Geschichte, dass es 1080p bei 60 Frames macht oder so. Mhm. Also ganz sauber. Das wäre auch ganz nett vielleicht, ne? Was wir diese Generation nicht hatten. Aber ich denke, irgendwann verliert man schon ganz viel, wenn man nicht irgendwie einen 4K-Fernseher hat mit HDR. Und vor allen Dingen mit den Sachen, die HDMI 2.1 mitbringen. Also das heißt eben VFR, also diese variable Frame Rates, also das quasi Tearing wirklich vermieden wird, dadurch, dass der Fernseher so viele Bilder pro Sekunde zeigen kann, wie die Konsole jeweils schafft. Und das können ja nur neue Fernseher mit dieser HDMI 2.1 machen.
Ja, wobei ich der Meinung bin, da sind wir dann schon so sehr im Pro-Gamer-Bereich, das ist für mich uninteressant. Also das ist für mich dann kein Feature mehr, wo ich dann sagen würde, okay, das ist der Selling Point, der mich anspricht. Das ist eher ein kleiner Markt, der da wirklich sich diese Punkte dann anschaut, oder?
Ja, klar, ich meine, viele Leute werden nicht wissen, ob die das haben. Aber tatsächlich, wenn du das einschaltest, ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied aus vom Feeling her, ne? Weil das spielt sich einfach flüssiger. Aber klar, das ist ein bisschen komplizierter.
Ja.
Ich meine, die Xbox One X kann das schon, wenn der Fernseher das kann. Manche Samsung QLED und LG OLED-Fernseher können das schon. Aber ich denke, so Features werden wichtig. Und ich bin ja auch mal gespannt auf den Frühling, wo die Fernsehhersteller dann die Fernseher bekannt geben, die mit in dem Jahr von den Konsolen halt kommen, ob es da Features gibt, wo die sagen, das ist irgendwie PS5 und Xbox 6 ready und so. Ne?
Ja.
Weil ich glaube, dieses Jahr, man ist auch ziemlich sicher mit so einem LG, zum Beispiel der C9 oder so, der OLED, der hat ja 2.1, beziehungsweise kriegt das durch ein Update. Das ist schon cool, aber man weiß einfach nicht, ob es noch mehr Features gibt, die kommen werden.
Ja.
Das ist halt ganz schön teuer, ne?
Das ist teuer, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, für mich ist das überhaupt kein Punkt, der für mich interessant ist. Da freue ich mich dann eher darauf, generell ein besseres Bild zu haben, vielleicht ein größeres Bild, wenn ich irgendwann einen neuen TV haben werde.
Ja.
Und es bietet sich halt an, dann zu der neuen Generation dann das auch in Erwägung zu ziehen.
Also wenn man mindestens 55 Zoll musst du jetzt machen.
Ja, das ist Standard.
Weiß ich nicht.
Doch. Also ich habe das Gefühl, dass die Spiele mittlerweile für 55 Zoll TVs beziehungsweise für einen gewisse Bildgröße, je nachdem, wie weit entfernt du sitzt, geschrieben werden, weil man kann es sonst nicht mehr lesen, was dort angezeigt
wird. Naja, das ist richtig. Aber ich sitze ja recht nah dran, deshalb dachte ich mir, 50 Zoll würden vielleicht ausreichen. Naja, gucken wir mal, was nächstes Jahr ist.
Genau, schauen wir mal. Ja, lass uns mal zurück zum eigentlichen Thema dieser Episode kommen, nämlich das abgelaufene Spielejahrzehnt oder das zu Ende gehende Spielejahrzehnt, was ja nun, wie wir auch schon erwähnt haben, maßgeblich von vor allem den drei großen Spieleplattformen Sony, Nintendo, Microsoft dominiert wurde, so wie auf dem PC dann eben von Steam, was zumindest bis zum Ende dieses Jahrzehnts die dominierende Plattform auf dem PC war, wenn man sich irgendwie Spiele kaufen wollte. Mittlerweile versuchen ja nochmal der ein oder andere da auch Steam diesen Markt so ein bisschen streitig zu machen. Ich glaube, wenn wir in 10 Jahren nochmal darüber reden, wissen wir, wie das Ganze dann ausgegangen sein wird. Genau. Und ja, Nintendo hat sich in diesem Jahrzehnt entschieden, so ein bisschen antizyklisch zu laufen. Die haben ja eigentlich die aktuelle Konsolengeneration eröffnet im Jahre 2012, als die Wii U erschien. Ein Jahr später sind dann Xbox One und PS4 nachgezogen. Und ja, nun ist die Switch im Jahr, die Anfang 2017 dann auf den Markt kam, ja auch schon ja, über 2 Jahre, 2,5 Jahre alt. Das heißt, man kann da nicht mehr so richtig von einer Konsolengeneration sprechen. Wenn man von einer Konsolengeneration spricht, dann meint man eigentlich automatisch nur Xbox und PS4. Wenn wir 2010 anfangen, was hatten wir da für Plattformen? Xbox 360 war so ziemlich auf der Hochphase. Microsoft versuchte zu dem Zeitpunkt mit Kinect nochmal durchzustarten, was ja auch anfangs gelang. Kinect war eine der sich am schnellsten verkaufenden Devices überhaupt, hat sogar einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde bekommen, weil die, glaube ich, 10 Millionen Einheiten innerhalb kürzester Zeit verkauft haben. Ich weiß nicht, ob dieser Rekord oder wer den Rekord momentan innen hat, aber das war damals auf jeden Fall ein Fingerzeig. Sony hat das auch versucht mit Move, da in Richtung Bewegungssteuerung zu gehen. Das war alles noch rückwirkend auf den Erfolgszug von Nintendo antwortend, die zu dem Zeitpunkt noch mit der Wii im Markt waren. Langes her, gerade mal so 10 Jahre. Microsoft hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr dann auf diesen Markt konzentriert, den sie ja dann auch noch mit der Xbox One weiterentwickeln wollten. Wir erinnern uns, die Xbox One erschien dann 2013 mit Kinect.
Ja.
Ja, hat sich für Microsoft nicht so wirklich ausgezahlt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis Kinect dann nicht mehr mitgeliefert wurde bei den neuen Konsolen.
2015?
Ja, war das vielleicht? Erst 2015?
Ich glaube ich, oder war das ein Jahr später schon, 2014?
Vielleicht ein Jahr später ist es, wir haben das schon erkannt, ziemlich schnell, dass es nicht läuft, ne?
Ja. Ich meine, mittlerweile gibt's Kinect immer noch. Es ist, glaube ich, in diesem Jahr Kinect 4.0 erschienen auf dem PC. Wird vor allem in so, ja, so ganz gerne auch in medizinischen Bereichen mittlerweile eingesetzt, um so Bewegungsanalysen zu machen, weil die Technik an sich ist ja schon relativ interessant und spannend, auch heute noch. Aber im Spielemarkt ist sie vollständig verschwunden. Also aktuell ist es ja nicht mehr so, dass du das Xbox-Menü mit Kinect steuern kannst. Das ist ja mit dem letzten Update rausgekommen. Sogar die Spiele, die anfangs für Kinect noch Support hatten, sind teilweise jetzt nochmal neu rausgekommen ohne Kinect-Unterstützung. Also das ist ja für Microsoft kein Thema mehr. Aber das Jahrzehnt fing tatsächlich mit Kinect an, sozusagen. Nintendo hat auch dieses Jahrzehnt mit einem Trend begonnen, der zu dem Zeitpunkt 2010 sehr, sehr stark war, nämlich 3D. Wir erinnern uns, 3D war ja auch zur WM, damals Fußball-WM, sehr, sehr stark beworbenes Thema. Man versuchte, 3D-Fernseher in die Wohnung zu drücken.
Ich habe einen.
Du hast sogar einen, ja. Hast du das jemals benutzt,
diese Technologie? Nein, weil ich brauche diese aktiven 3D-Shutterbrillen, die abwechselnd die Augen verdunkeln, und habe ich halt nie gekauft. Kosten halt irgendwie auch nochmal, oder hätten 50 Euro gekostet oder so, und dafür, nee.
Ja. Ja, Nintendo hat den 3DS eben rausgebracht 2010 als einziges Spielegerät mit einem richtigen 3D-Bildschirm, den ich auch heute noch mir ganz gerne mal angucke. Insbesondere das letzte Spiel, was ich da gespielt habe, ist auch schon eine Weile her, war Metroid Samus Returns, was sehr, sehr stark auch davon profitiert hat, dass es eben diese 3D-Fähigkeit gab.
Gemacht hat.
Ja, auch echt gut gemacht hat. Aber meistens war es dann doch nur ein spielerisches Gimmick und es gab ja sogar eine Weile lang, zumindest in der späteren Phase, auch Spiele, die dieses 3D-Feature gar nicht mehr benutzt haben. Beziehungsweise ist Nintendo dann irgendwann auf den Trichter gekommen und hat sogar ein 2DS draus gemacht.
Mhm.
Ja. Ja, aber auch irgendwie eine Phase, die so leicht in Vergessenheit gerät. 3D hat bei mir persönlich auch nie eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, Robert, hat dich das mal interessiert, so diese Richtung?
Ja, ich meine, ich habe ein paar Blu-rays in 3D geschaut. Das Problem ist ja, dass die Auflösung damit halbiert wird.
Mhm.
Mein Fernseher hat passiv einen 3D-Effekt. Das heißt, ich muss eben diese Shutterbrille nicht kaufen, sondern einfach so eine Brille wie im Kino. Also die Kinobrillen funktionieren auch.
Mhm.
Ja, also es hat die gleichen Probleme wie 3D im Kino, dass es dann dunkler wird, das Bild. So muss der Fernseher halt helle leuchten, was natürlich nicht unbedingt toll ist fürs Panel. Und also Tron Legacy in 3D fand ich echt cool. Ein paar Spiele, also die PS3 hat ein paar Spiele in 3D gehabt, die hatten ja diesen Bildschirm, den die da, ne, diesen PSTV.
Ja, ja, stimmt.
Haben die verkauft, wisst ihr noch?
Ja.
Wo man zum Beispiel diesen Zwei-Spiele-Modus haben konnte, dass jeder nur das sieht für sein Spiel.
Das ist sehr cool, auf jeden Fall.
Aber ja, kaum genutzt. Und ja, also ich habe Uncharted 3, glaube ich, in 3D mal angeschaut und es war einfach super matschig. Und da dachte ich, nee, das spiele ich nicht so. Also es war halt noch nicht so weit, würde ich sagen. Ja. Also ich denke halt, 3D überlebt noch, hat so ein bisschen Zufluchtsort Kino noch, ne? Mhm. Wo man immer noch mehr zahlen muss. Ja. Aber das liegt ja auch daran, dass die Projektoren dafür wahnsinnig teuer sind.
Ich habe das Gefühl, dass die meisten Kinos die schon 15 Mal raus gewirtschaftet haben und einfach nur diese Mehreinnahmen einfach mitnehmen wollen.
Allein durch eine Tüte Popcorn.
Mhm.
aber an sich, ich glaube, ist ein bisschen einhellig, dass es nicht so toll war. Oder ich meine, okay, wenn Avatar 2 kommt, ne? Vielleicht kommt es dann wieder, dass 3D ganz toll ist.
Gott.
Aber man muss es sich einfach vor Augen führen. So, das war die Zeit, also wir haben das Jahrzehnt, wo wir halt Avatar hatten und so, und das war schon ein tolles 3D-Erlebnis im Kino.
Ja.
Ja, das Einzige, was ich 3D im Kino hoch anrechne, ist, dass sie halt es geschafft haben, durch die Bank eben Digitalprojektoren in die Kinos zu bringen. Weil sonst hätten wir heute wahrscheinlich noch analoge Projektionen. Was sicherlich auch schön ist, also es gibt sehr, sehr viele Filme, die von analoger Projektion profitieren. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass analoge Projektoren sehr viel mehr Arbeit erfordern, die Kinos nicht zu leisten imstande sind oder wollten oder sich es nicht leisten können, um eine vernünftige Bildprojektion hinzukriegen. Sodass ich häufig im Kino saß und mich darüber geärgert habe, dass das Bild halt nicht richtig eingestellt war. Und das geht mit der Digitalprojektion wesentlich einfacher.
Das hat ja Vor- und Nachteile. Also ich kenne auch mindestens zwei Leute, die einen Job verloren haben, weil die eben so Projektorexperten im Kino waren, deren Leben das war. Ne?
Ja, klar.
Und natürlich. Die haben sich auch bestimmt da gekümmert. Aber diese großen Ketten, ist richtig, die hatten dann oft nicht so gutes Personal. Ich weiß, ich habe Phantom Menace, also die dunkle Bedrohung, Teil 1 Star Wars gesehen in Großbritannien. Und gerade als der Film anfängt, also die Vorschau ist vorbei, ist der Projektor einfach so um 45 Grad nach unten gerutscht. Ja. Und dann du wartest so viele Jahre auf einen Film. Und dann so fängt der Film an und projiziert da auf den Boden. Und wir so, was machen wir? Oh mein Gott. Ja, ich meine, sowas will man natürlich nicht. Und das passiert. Und man hat es auch gesehen, wenn man einen Film gesehen hat, was wochenlang im Laufen war, dann hat man echt auch schon Beschädigungen am Film gesehen. Ja. Teilweise. Mhm. Also, und das hat man bei digital natürlich nicht.
Ich fand das damals sehr cool, als Herr der Ringe in die Kinos kam. War das doch irgendwie hier bei uns der Fall, dass die nicht so viele Filmrollen hatten wie Vorstellungen, die sie gezeigt haben, und dann haben die einfach diese Filmrolle verlängert oder so und dann durch verschiedene Projektoren laufen lassen, dass so, dass dann irgendwie immer der Film ein paar Minuten Zeit versetzt in den Kinos gestartet ist, in den einzelnen, weil er dann irgendwie bis dahin erstmal laufen muss, und das fand ich schon irgendwie sehr, sehr witzig.
Ja, das war sehr cool. Ich glaube, das Kino in Kiel, das größte, das Cinemax, das hat 10 Säle und die haben 3 Filmrollen bekommen, also dreimal 3 Filmkopien. Das sind ja dann mehr als eine Filmrolle. Und die haben halt in allen 10 Sälen den Film gleichzeitig gezeigt und dann halt genau eine Filmrolle dann auf 4 Projektoren gleichzeitig dann verteilt. Und wenn dann auf dem ersten Projektor dann der Filmriss stattgefunden hat, war der dann verzögert in den anderen Sälen dann auch irgendwann angekommen.
Ja. Ja, krass.
Ja, das ist schon cool. Mhm. Ja, genau, 3D haben wir hinter uns gelassen. Tatsächlich, als die PS4 rauskam, hatte ja diese 3D Blu-rays auch gar nicht mehr unterstützt anfangs. Das ist da dann erst später dazu gekommen. Ich habe mir dann mal den Spaß gemacht, als ich diese Phase hatte, wo ich die VR-Brille, die PSVR mir ausgeliehen hatte, dass ich das mal genutzt habe, um nochmal ein 3D Blu-ray mir anzuschauen von Gravity. Das war ganz nett. Aber da ist natürlich das Problem, dass die Auflösung einfach unzureichend ist. Aber so ist es zumindest möglich, einen 3D-Film in einer sehr, sehr großen Projektion sich zu Hause anzugucken. Und davon profitieren meiner Meinung nach die 3D-Filme dann doch noch am meisten. Weil selbst auf dem 55-Zoll-Bildschirm kommt das für mich nicht richtig rüber. Das hat mit der Brille dann ein bisschen besser funktioniert. Aber ansonsten geht's eigentlich nur im Kino für mich überhaupt noch. Und dass es aus meinem Kino weitestgehend verschwunden ist, da weine ich auf jeden Fall keiner Träne nach.
Ich kann da auch sehr gut drauf verzichten.
Ja. Nee, ganz im Gegenteil, diese Konsolengeneration, die jetzt aktuell seit 2013 läuft, hat was Besonderes, was es zuvor meiner Meinung nach noch nichts Vergleichbares gab, nämlich dass so etwa zur Halbzeit, so im Jahr 2016, die Industrie so weit war, 4K zum de facto Technologiestandard zu küren und nun halt weitere Technologiezulieferer sozusagen benötigte, und die alten Konsolen oder die aktuellen Konsolen zu dem Zeitpunkt halt nicht in der Lage waren, 4K auszuliefern. Und das war dann der Moment, wo Sony dann vorgeprescht ist mit der PS4 Pro, um eben 4K auch aus den Konsolen rauszuholen. Microsoft zog dann ein Jahr später mit der Xbox One X nach. Die S konnte ja zumindest auch schon 4K Blu-rays dann abspielen. Und das ist halt
was etwas, was die PlayStation nicht konnte, oder?
Nicht kann, ja.
Nicht kann, genau, auch immer noch nicht.
Hat kein UHD-Laufwerk drin, ja.
Also die Pro auch nicht?
Nö.
Witzig.
Also das ist auch etwas, was man nicht per Software lösen kann. Wenn dieses UHD-Laufwerk nicht dabei ist, dann geht's halt nicht. Was auch interessant ist, weil Sony sonst immer einer war, der halt die PlayStation-Technologie benutzt hat, um eben auch solche Medientechnologien eben durchzusetzen.
Ja, weil verkaufen ja auch Filme.
Ja. Weil Blu-ray ja doch auch von Sony ist, also. Oder nicht?
Ja, die sind mit im Konsortium dabei, genau. Ja, genau. Aber ja, anscheinend war das denen wichtiger, den Konsolenpreis ein bisschen, was weiß ich, vielleicht ist es $15 mehr in UHD-Laufwerk einzustecken.
Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall etwas, was die aktuelle Konsolengeneration auch auf jeden Fall noch verlängert hat. Wie gesagt, ich bin jetzt in diesem Jahr auf die beiden Pro-Versionen der Konsolen umgestiegen und genieße das momentan, dass einfach die Performance doch spürbar besser ist, insbesondere bei der Xbox, wo man ja schon fast sagen kann, dass die Xbox One, die alte, aufgrund des langsamen RAMs doch schon sehr, sehr stark am Limit läuft, seit Anfang an eigentlich, und viele Entwicklungsstudios teilweise gerade bei den Hochproduktionen wie Red Dead Redemption 2 die Konsole nur noch auf das Allernötigste unterstützen, und das merkt man. Auf der anderen Seite merkt man auch, wenn sich da ein Entwickler wirklich nochmal hinsetzt und extra für die alte Xbox One sozusagen noch eine vernünftige Version hinkriegt, wie zum Beispiel mit Gears of War 5, was ja eigentlich sehr, sehr vernünftig läuft auf der alten Xbox. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, auch wenn ich zuletzt nicht mehr so viel gezockt habe, dass mich das nervt und ich deswegen nochmal die aktuelle Xbox One X mehr hingestellt habe. Genau. Ja, was haben wir noch gesehen in dem letzten Jahrzehnt? Wir haben so ein paar Cloud-Gaming-Experimente gesehen. OnLive war mal kurz da und wieder weg. PlayStation Now versucht was Ähnliches. Dahin zu gehen, dass wir gar nicht mehr die Berechnung auf unsere Hardware haben, sondern nur noch ein Bild gestreamt bekommen. Aktuell Google Stadia. Auch so ein bisschen nicht so richtig
bleibt in die Puschen gekommen. So ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, weil vieles versprochen wurde, was jetzt zum Release noch nicht gehalten wird. Aber das könnte sich ganz gut entwickeln. Was mich da so ein bisschen dran nervt, sag ich mal, ist, dass man ja die Spiele also nur streamt, aber man sich die trotzdem kaufen muss. Also Vollpreis kaufen muss. Das finde ich so ein bisschen blöd. Aber irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen.
Ja, Google. Ja, gut.
Also, ich glaube, das sind eher die Entwickler dahinter, die Studios, die da ja auch Geld dann von abbekommen.
Ja, klar. Aber ich glaube, viele Leute haben einfach gehofft, das wäre sowas wie Spiele Netflix. Und wenn es das wäre. Ja,
wäre das super cool.
Ja.
Dann würden die das wahrscheinlich auch viel, viel mehr noch verkaufen. Also den Stadia-Stick oder was das ist und den Controller. Naja, ich glaube, das ist auch sowas, was sich irgendwie so ein bisschen noch entwickeln muss. Irgendwie ja dahin kommen muss, wo es bis alle Features da sind, die irgendwie so angekündigt wurden. Und dann kann das schon ganz, ganz cool sein. Wäre sowas was für euch?
Ich würde sagen, ja. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin auch bereit, Google Stadia mir mal anzuschauen. Bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Beziehungsweise kann man das in Deutschland überhaupt schon spielen? Ich weiß es gar nicht.
Ja, kann man.
Ja, klar.
Okay. Also
kaufen.
Also weil halt die Hürde, glaube ich, nicht so hoch ist. Also da kann man mal so, keine Ahnung, man muss, glaube ich, diese Gebühr zahlen und dann hat man schon ein paar Spiele. Wie war das? Und einige Spiele muss man kaufen.
Ja, die meisten. Ich glaube, da ist nichts an Spielen mit bei.
Destiny vielleicht und Tomb Raider. Und ein Tomb Raider, glaube ich.
Mhm. Also zumindest mal gucken, wie das so wirkt. Ich habe das ja auf der Gamescom gespielt, aber wie realistisch jetzt diese Umgebung war, die sie dort aufgebaut haben, das ist schwer zu sagen. Da habe ich eher das Gefühl gehabt, dass sie da den Server vor Ort gehabt haben. Aber ja gut, das wissen nur die Kollegen, die das Ganze dort vor Ort betreut haben. Aber ich habe da ja Doom gespielt und das hat für mich super funktioniert. Und ich hatte ja auch eine Weile lang überlegt, wenn ich mal dieses kommende Cyberpunk spielen sollte, ob ich das nicht sogar auf Google Stadia versuche, weil da kommt es ja auch. Aber jetzt hätte ich halt auch die Wahl zwischen PS4 Pro und Xbox One X, sodass das wahrscheinlich dann eher auf diese Plattform hinausgeht.
Wenn du denn sowieso 70 Euro dafür ausgeben musst, dann kann man es halt auch auf einer One X oder so.
Genau, ja, exakt. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, das nächste Jahrzehnt wird da noch sehr, sehr viel mehr sehen und auch Microsoft geht ja in diese Richtung, dass sie auch dort Sachen machen.
War das die X-Cloud? War das einfach nur?
Ja, X-Cloud, ja. Genau. Ja, ne? Aber man muss halt sagen, da ist auch, es ist ein Wandel mit Cloud, also das ist ein Witz gewesen für die meisten Jahre dieses Jahrzehnts bei Microsoft, the power of the Cloud.
Ja.
Also es sollte ja, unsere Spiele sollten ja, die Explosion in Crackdown sollten
ja in oh Cloud berechnet werden. Was für ein Fail.
Und das haben die tatsächlich, die haben das nicht einhalten können. Damals haben Leute gesagt, ach, vielleicht ist es plausibel, das so zu machen, aber praktisch, Und
ich bin ja. Ich bin ja so gespannt auf den Flight Simulator, dass die da quasi die ganze Welt drin haben und die ja auch dann Cloud berechnet sein soll. Also da bin ich wirklich gespannt drauf.
Vielleicht ist es jetzt soweit, aber ja, das kommt auf jeden Fall. Und ich finde, da hat Microsoft auf jeden Fall die Nase vorne, weil die halt schon mit Game Pass halt eine riesige Bibliothek haben. Und wenn man das kombiniert, hat man eine echt gute Lösung. Man sieht ja schon die Influencer und so, die xCloud schon probieren jetzt und die mit so einer Halterung an ihrem Handy mit einem Xbox-Controller drunter einfach unterwegs ihre Spiele weiterspielen. Schon ziemlich krass. Ja, aber für mich ersetzt halt noch nicht, die eigene Hardware zu haben, ist natürlich immer besser, was Latenz angeht und so. Also ich spiele ja auch PS Now ab und zu für so PS3-Spiele und das funktioniert auch recht gut, aber man merkt halt schon ab und zu, da gibt's irgendwie ein paar Sekunden Latenz oder so. Und bei kniffligen Spielen kann das schon halt bedeuten, dass man mal gegen eine Wand läuft oder so. Und das finde ich nicht so gut. Mein Internet ist relativ schnell hier in einer Stadt, ne, mit Glasfaser. Also von daher ist er noch nicht, es kommt drauf an, wo der Server ist, wie gut die Server sind, wie gut das eigene Internet ist. Sind halt schon viele Unwägbarkeiten noch drin.
Ja, aber ich finde, die Technologie ist mittlerweile so schnelllebig, dass wir selbst, glaube ich, in 2 Jahren da ganz anders drüber sprechen könnten, wenn wir das vielleicht auch mal aktiv ausprobiert haben. Also Robert, du hast es ja schon ausprobiert, aber ich weiß, dass bei mir die Internetleitung auf jeden Fall schnell genug ist, um das auch vernünftig machen zu können. Und ich wohne jetzt auch gar nicht so weit weg von einer Großstadt, wo wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Serverfarmen stehen, so dass ich da auch eine relativ gute Latenz haben sollte. Also ich glaube, ich bin bereit, das irgendwann mal auszuprobieren, aber ich noch nicht so zeitnah. Mal gucken. Stadia vielleicht. Mal gucken, wie sich auch dann die nächste Konsolengeneration so entwickelt oder ob das tatsächlich eine Technologie ist, die dann die Konsolen tatsächlich auch überholen wird, sodass die vielleicht auch gar nicht mehr nötig sein werden zu irgendeinem Zeitpunkt.
Ich meine, vielleicht ist es so, dass man ein Spiel kauft und es erst streamt, bevor das runtergeladen ist oder so. Genau. Das könnten die ja auch schon machen.
Zum Beispiel, ja. Also auch nicht so verkehrt.
Direkt spielen nach dem Kauf.
Genau. Also dann läuft es dann so, dass ich das Spiel, was ich spielen will, dann die ganze Zeit updaten muss auf der Konsole und mir als Alternative dann angeboten wird, dass ich dann in der Zeit streame.
Genau. Ja. Dann musst du eben deinen Abend nicht mehr planen.
Ja, genau. Perfekt.
Ja.
Ja, Ein Thema, was ich auch noch mir notiert habe, was relativ groß war und auch seinen Peak erreicht habe in diesem Jahrzehnt, war Toys to Life. Für mich ist das so.
Ich wollte nicht darüber reden.
Es folgt ein Monolog von Robert Mitchell.
Also meiner Ansicht nach hat es so die Hardware-Schlacht-Nachfolge von Guitar Hero und Rock Band angetreten, die ja mit ihren Plastikgitarren da das Jahrzehnt davor so angefangen haben.
Was witzig ist, weil die Figuren ja aus den Chips der Gitarren gemacht wurden.
Ist das so?
Ich glaube ja, ich habe okay. Das irgendwie öfter mal gehört.
Und was wird denn aus den Schnipseln der Toys to Life Figuren gemacht werden in Zukunft?
Ja, also nicht die Figuren, aber die Chips da drunter. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwo mal gehört. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Das ist gefährliches Halbwissen. Mhm.
Okay, finde ich aber eine witzige Idee. Das ist einfach nur ein riesiger Plastikklumpen, der immer weitergegeben wird und irgendwas wird dann draus gemacht.
So wie die alten Weihnachtsmänner zu Schokohasen verarbeitet werden und andersrum.
Ja, aber Toys to Life ist tatsächlich momentan absolut tot, oder Robert? Gibt's da noch irgendwas, was aktuell läuft?
Nee, gar nichts.
Gar nichts.
Jetzt versucht nur Saturn, Mediamarkt etc. versuchen halt die Figuren irgendwie zu verkaufen. Wobei die natürlich den Preis nicht unbedingt so senken. Also es läuft in meinem, ich habe heute aktuell meine letzte Trap Team Figur gekauft, was? Die mir gefehlt hat bei eBay.
Okay.
Ja, weil Leute ihre Sammlungen jetzt auflösen. Ich meine, es war die letzte, ich hatte eine Figur, die mir gefehlt hat. Die habe ich bei eBay gesehen für 14,99. Und da war ich so, na gut, damit ich sagen kann, ist vollständig. Aber ansonsten, also ich bin in so einer Facebook-Gruppe für Skylanders, ne? Und es gibt die Leute, die jetzt ihre Sammlungen auflösen und die gerade anfangen und feststellen, dass es die Figuren gar nicht mehr gibt. Und sagen, wieso? Ist die Reihe eingestampft? Ja. Ja, also in sich, die haben ja nicht gesagt unbedingt, dass Skylanders Also die haben das nie ganz, ganz offiziell gesagt. Nee, es kommt nichts mehr. Es gibt ein Mobile-Game, was halt ganz furchtbar ist. Also ich habe keinen Cent da investiert, habe nur ein bisschen so free versucht, aber das ist wirklich so. Also macht alles für mich, was ein Mobile-Game macht, was, wo, dass ich es nicht spielen will, ne? Also dass man einfach grinden muss und Figuren zu, also das, was ein Skylanders-Spiel ausmacht, ist, dass man neue Figuren freischaltet, und wenn ich erkenne, dass, was ich machen muss im Mobile-Spielen, dass es halt gar nicht im Verhältnis steht, dann ja, kann man lassen. Und ansonsten, Starlink war der letzte Versuch in diesem Jahrzehnt. Also wir hatten verschiedene Skylanders-Spiele, die sehr gut ankamen am Anfang, und dann gab es so eine die Kurve ging nach oben, glaube ich, mit den Verkäufen, ne, von der alten Generation. Dann ist es mitgekommen zu den neuen Generationen. Also Skylanders Swap Force gab's, das hat sich, glaube ich, ganz gut verkauft. Bei Trap Team ist ein bisschen die Meinung in der Szene, dass die damit halt zu viel Kram auf den Markt geworfen haben, zu viele Figursorten und so, haben die Eltern verärgert, die Läden genervt mit den ganzen Sachen. Ja, und parallel lief ja eigentlich Disney Infinity, und die hatten noch ein paar Wellen geplant. Das wurde eingestampft. Dann Lego.
Dimensions.
Dimensions, was eigentlich ganz toll war.
Mhm.
Aber wenn Lego sich nicht verkauft, auch schon ein schlechtes Zeichen, ne? Ja, und dann Skylanders. Die hatten wohl ein paar Pläne, hieß es, für ein nächstes Spiel, aber ja, das sieht nicht gut aus. Und dann Starlink von Ubisoft war der letzte Versuch mit Toys to Life, diese Schiffe, ne, diese Raumschiffe mit den kleinen Figuren drinne, und das Spiel ist eigentlich, glaube ich, ganz toll. Also ich würde sagen, wenn man das Spiel für Switch sieht oder so, billig, lohnt sich schon.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ganz toll ist, aber ich habe mir ja damals auch diese Deluxe Edition oder so gekauft. Die war irgendwie für 50% weniger im Angebot. Statt 100 Euro dann nur 50. Und da hatte man ja alle Schiffe und alles digital mit dabei. Und dann, also alle Schiffe und alle Waffen, alle Piloten. Und dann finde ich das schon irgendwie ganz, ganz cool, wenn man dann nicht andauernd irgendwas umstecken muss auf dem Controller, sondern das einfach im Spiel im Menü machen kann. So, jetzt benutze ich die Waffe und jetzt benutze ich die. Dann hat man diesen ganzen Plastikschrott nicht zu Hause, sondern hat halt alles digital, und das fand ich dann auch schon, dafür fand ich das dann schon ganz, ganz gut, aber ich fand das Spiel an sich nicht so toll.
Also, ich weiß gar nicht, aber man hat Star Fox drin, und
ja, das stimmt. Aber
das war schon halbherzig, weil die Figuren und so, die haben ja keine Chips drin, die irgendwas speichern.
Mhm.
Also das zeigt nur an, ich bin dieses Schiff. Also das heißt, wenn ich auf Xbox das Spiel durchspiele und ein Level 25 Schiff hab und das auf der PlayStation spiele, dann ist mein Speicherstand auf der PlayStation halt ein Level 0 Schiff. So, und das ist halt der ganze Sinn von Toys to Life ist dann weg. Weil der Sinn ist einfach, dass mein Spyro von dem ersten Spiel von Skylanders halt alle Level schon hat. Und das heißt, wenn ich das in ein neues Spiel tue oder ein älteres Spiel, dann ist es halt schon bei Level 20.
Mhm.
Und Starlink hat auch dann, die hatten eigentlich eine ganze Reihe von neuen Schiffen. Und das haben die nur noch digital released, und jetzt ist das auch, glaube ich, vorbei. Und ich glaube, damit kann man sagen, ist es wirklich erledigt. Ja, und jetzt werden die halt verramscht.
Ja.
Also wenn man will, hier im Saturn um die Ecke gibt es 2 Tonnen voller Skylander-Figuren. Man könnte da reinspringen und so sagen, ich bade in Skylanders. Und das wäre die letzte Gelegenheit dafür, weil ja, die verschwinden.
Also ich beobachte gerade, dass so alle Größen Elektromärkte sich verkleinern von der Fläche her. Wahrscheinlich, weil sie diese Regalflächen jetzt einfach nicht mehr brauchen.
Es gibt keine Skylanders mehr, wir können den Laden um die Hälfte verkleinern.
Ja. Also ja. Bei dem Saturn in Kiel, der hat sich gerade deutlich verkleinert.
Mhm.
Und in Ingolstadt, wo ich jetzt gerade wohne, da ist das zumindest auch in Planung, habe ich zumindest.
Ich glaube, unser Mediamarkt wurde auch umgebaut.
Ja, stimmt, also der Mediamarkt in Kiel auch, ja, der ist auch kleiner geworden. Das sind alles diese Skylanders-Flächen.
Die Medimaxe schließen jetzt. Mhm. Beide.
Ja. Keine Umsätze mehr durch Skylanders.
Mein GameStop zum Beispiel, die Hälfte des Ladens ist nicht mehr mit Skylanders und so gefüllt, sondern mit diesen Funko Pops.
Die sich erstaunlich halten, oder? Also da bin ich echt überrascht, wie konstant und wie viele Flächen die auch einfach einnehmen, vor allem im GameStop.
GameStop ist halt wirklich zur Hälfte eigentlich so ein Plastikkramladen, ja. Ne? So, noch so Tassen und so kann man da kaufen. Ja, wundert mich ein bisschen. Also immerhin Skylander kann ich im Spiel nutzen. Ein Funko Pop hat noch wenige Nutzen, aber egal, will ja nicht urteilen.
Ich habe zwei hier stehen, zusammen mit einem, wie heißen die, diese so eine Zelda-Link-Figur, die man auch irgendwie mit 1000 Extras ausstatten kann. Die stehen aber alle eingepackt in Verpackung im Regal.
Mm. Ja, aber so Funko Pops halten sich, das ist vielleicht was Schlimmes gegenüber dem Aussterben von Toys Alive, finde ich. Aber ich glaub, da geht's. Erstmal 5 Jahre oder so geht niemand wieder dran. Mhm. Oder? Ich meine, das wäre ja Wahnsinn, nochmal dran zu gehen. Ja,
auf jeden Fall.
Nee, ich glaube auch nicht, dass da wieder was kommt.
Aber ich bin gespannt. Irgendwas wird nochmal mit Hardware groß rauskommen, wo wir dann auch alle überlegen, uns Plastikkram kaufen zu müssen, um
das. Ich weiß nicht.
Aber ich weiß nicht.
Was könnte es sein?
Ich habe keine Ahnung, was es geht. Also ich habe jetzt festgestellt, es gibt mittlerweile in den Elektromärkten und auch bei Buchhändlern Audiobücher in Form von Figuren oder Hörspiele vor allem.
Für Kinder, so eine Dinger, diese Tony-Boxen.
Genau. Wo man sich so eine Figur kauft, auf irgendeine Station stellt und dann kann man sich ein zugehöriges Hörbuch dann anhören. Mhm. Das ist so dieser, meiner Meinung nach, so ein Kassetten-Revival, damit man halt irgendwas verschenken kann, auch unter Weihnachtsbaum legen kann, was sich die Zielgruppe denn anhören kann. Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber das ist jetzt auch schon älter, als ich gedacht habe, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber im Spielebereich ist da tatsächlich momentan Hardware-Mangelware. Ja, mal gucken, was da passiert.
Ist vielleicht okay. Ich meine, man muss halt sagen, ich habe viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Es hat aber auch irgendwie Spaß gemacht, die Dinge zu sammeln, ne? Hat mir ein bisschen Bedeutung in mein Leben gebracht. Aber es ist einfach wirklich sehr kapitalistisch. Also man kann es ja zynisch sehen, ne? Also die wollen Geld letzten Endes von Kindern und die Figuren sind teuer. Und es ist so eine Art einfach perfides DLC. Ja. Aber es ist halt die Frage, kommt dann irgendwann ein skalendes Spiel ohne die Figuren, wo man alles freischalten muss mit Geld? Mhm. Das finde ich noch ein bisschen schlimmer. Keine Ahnung. Aber ist ein bisschen schade irgendwie. Also es gab auf jeden Fall eine Community von Leuten drum. Es gab so einen Toys to Life Podcast, die haben, glaube ich, jetzt haben die letzte Folge rausgebracht. Ja, also das ist bezeichnend. Aber ich glaube halt, in den letzten 10 Jahren war es halt so, die Musikinstrumente haben sich dann überlebt und jetzt mit den Figuren ist es auch vorbei. Ja, vielleicht könnte man eine tolle Studie machen, so die Entwicklung, also die Ökonomie, also, ne, die ökonomischen Verhältnisse und Figurenbeliebtheit.
Mhm. Ja.
Und so, ob das da einen Zusammenhang gibt. Oder ob die Beliebtheit von Skylanders ein Prädiktor sind für die ökonomischen Verhältnisse des nächsten Jahres.
Ja, warum nicht?
Es gibt einen Big Mac Index, ich entwickle dann den Skylander Index.
Okay.
Ja.
Habt ihr noch irgendwelche Trends ausgemacht aus dem ablaufenden Jahrzehnt? Ich hätte auf jeden Fall noch ein Punkt. Der nennt sich Virtual Reality. Haben wir auch schon mal ganz kurz angerissen. ging so um das Jahr 2014, 15, 16 los mit der Vive, mit der, wie heißt sie, Oculus Rift und PSVR auf der Konsole. Microsoft hat sich da erstaunlicherweise nicht zu hinreißen lassen, da mit einzusteigen oder irgendwie Oculus-Port kompatibel zu machen zur Xbox.
Finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Also sonst hätten die sich da vielleicht irgendwie wieder so krass draufgestürzt wie mit Kinect oder so und alles hätte dann, ach, weiß ich nicht. Finde ich ganz gut, dass Microsoft sich da so ein bisschen rausgenommen hat und ich glaube auch gesagt hat, dass VR weiterhin kein Thema ist.
Ja, ich bin gespannt, ob sich das irgendwann noch ändert. Auf jeden Fall habe ich immer noch den Eindruck, das ist alles so ein experimenteller Status und da passiert noch nicht so richtig viel, wobei jetzt mit der Half-Life-Ankündigung tatsächlich noch mal ein bisschen Bewegung reinkommt, auf jeden Fall.
Das ist ein krasses Ding. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Könnte ein Game-Changer werden, weiß ich nicht. Vielleicht warten wir auch immer noch auf die richtige Idee, die das Ganze noch mal so richtig zum Zünden bringt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich im nächsten Jahrzehnt da auf jeden Fall noch ein bisschen was tut. Vor allem in Richtung Auflösung und dass auch Sony die PSVR nicht einstampft, sondern weiterhin kompatibel hält auf der PS5 und auch vielleicht ein neues Modell rausbringt, um dann diese Mehrleistung auch zu nutzen und Weiterentwicklung der Technologie auch eben uns zu zeigen. Weil ich denke, da geht noch was, auf jeden Fall. Aber so richtig den zündenden Punkt, den habe ich da noch nicht gesehen. Und für mich selber, ich muss natürlich, wenn ich da mir das mal anschauen möchte, sicher gehen, dass es mir da nicht schlecht wird, weil die Erfahrung habe ich ja nun gemacht, dass ich da nicht so wunderbar drauf reagiere auf diese virtuelle Realität. Robert, du hast ja PSVR als einziger von uns. Bist du in diesem Segment drin? Wie ist dein Eindruck so kurz in ein paar Sätzen?
Ich meine, die haben es geschafft in den letzten Jahren, das VR halt irgendwie nicht wie ein entfernter Traum wirkt, wie früher, ne? Mhm. Also in den 90ern oder so gab es schon so VR-Helme, aber die waren halt extrem klobisch und die Grafik war wahnsinnig
schlecht. Der Virtual Boy.
Ja. Also so Lösungen gab es halt. Also jetzt ist es real und ich glaube auch, das ist auch nicht nur so eine kurzlebige Mode, würd ich sagen. Aber was PSVR mir gezeigt hat, es gibt halt so ein paar wirklich unersetzliche Erlebnisse, die man damit haben kann. Zum Beispiel das erste Mal mit X-Wing fliegen und sowas, ne? Das ist alles super toll. Und ich hatte auch viel Spaß mit so Beat Saber und so. Aber das ist halt noch sehr unpraktisch. Und ich glaube, das steht noch ein bisschen aus. Also ich glaube, für viele Leute ist es ein Problem. Ich meine, wer möchte sich verkabeln? Ja, also wenn es so viel Arbeit ist, das Ding irgendwie aufzustellen oder wenn man viel Raum braucht und so. Also die Kabellosen jetzt von Facebook, die, ne, die jetzt gekommen sind, die klingen schon mal besser, ne, wo man um sich herum eine Fläche einzeichnen kann, wo man sagt, da kann ich spielen, ist ja viel besser. Also wenn ich habe einen Skylander kaputt gehauen. Ja.
Oh nein.
Ich musste einen Skylander ersetzen, weil ich mit dem Move-Controller einen Arm abgeschlagen habe. Das war so schlimm. Das war ein ganz schlimmer Tag, ja. Und dann habe ich die PSVR bestraft und benutzt die nicht mehr. Also ich finde es ganz toll, aber das ist halt unpraktisch. Und auf jeden Fall denke ich, Sony wird auf jeden Fall einen neuen Helm haben, der die Kameras selbst drinne hat, damit man nicht von einer Kamera abhängig ist, weil das auf jeden Fall nicht immer funktioniert. Also ich denke, es ist noch nicht wegzudenken. Bevor ich es probiert habe, habe ich gedacht, vielleicht ist es sehr kurzlebig. Ich glaube, das ist echt gut geworden, aber da ist noch auf jeden Fall was drin. Und sicherlich haben die nicht gelöst, dass einem schlecht wird. Also ich habe es ja herausgefordert, bei verschiedenen Spielen zu gucken, wie schlecht es mir werden kann. Und ja, also mir kann auch schlecht, also ich bin da ziemlich gut, aber so, wenn ich, keine Ahnung, so ein Weltraumspiel spiele, wo ich rumfliege und 10 Loopings oder so hintereinander machen, so, dann wird mir auch manchmal ein bisschen schlecht, ja.
Ja. Okay. Aber ihr seht das auch, dass da noch was geht, dass da noch was kommt. oder zumindest noch was gemacht werden muss.
Da kommt was. Ja. Es ist nur die Frage zum Beispiel, ob die PS5 dadurch teurer wird oder so. Das wäre auch nicht gut. Aber müssen wir halt schauen. Ja.
Okay, ich würde sagen, dann, wenn euch jetzt spontan keine Trends mehr einfallen, wenn noch was kommt, einfach reinwerfen. Ansonsten können wir langsam mal in den Spielebereich selbst einsteigen. Wir haben das ja in unseren bisherigen Jahresrückblicken und seit wir Play Together machen, haben wir in jedem Jahr einen Rückblick gemacht. Also seit 2012 ist das alles wohl dokumentiert hier in Audioform. Haben wir das gemacht, dass wir eine ganze Reihe an Kategorien für das abgelaufene Jahr gekürt haben. Also nicht nur das beste Spiel, sondern auch Most Wanted, also bester Charakter, beste Spielelevel, solche Sachen haben wir uns ausgedacht. Und da das jetzt alles Overkill wäre, weil wir nicht nur für das Jahr 2019 das ein oder andere picken wollen, sondern eben auch für das abgelaufene Jahrzehnt, haben wir das alles ein bisschen eingedampft. Wir rekapitulieren jetzt für die einzelnen Spielejahre nochmal unsere Top-Titel. Carsten und ich haben ja in jedem Jahr auf jeden Fall eine Top 3 bis Top 5 gemacht. Robert war ab 2016 regelmäßig denn dabei.
Ich habe das nicht verstanden, wieso ich nicht dabei war immer. Weißt du, was los war?
Ja, ich weiß nicht, wann bist du hier Mitglied der Crew geworden?
Schon vorher, dachte ich.
Ja, Robert ist ist unser Rod, wie also bei den Ärzten, der ewige Praktikant.
Okay.
Ja, also ich hab mich schon eher durch die Liste gegangen, so, wo war ich denn? Ja, egal.
Ja. Auf jeden Fall, wir haben 2012 angefangen, das heißt, Carsten und ich mussten uns jetzt noch für die Jahre 2010, 2011 noch so einen Top-Titel aussuchen. Vielleicht hat sich auch in den Jahren danach so ein bisschen was noch geändert, bei dir, Carsten, vielleicht, bei mir zumindest für ein Jahr, auf jeden Fall. Und für das Jahr 2019 müssen wir natürlich dann noch ein Spiel des Jahres küren, was wir auch in dieser Folge machen. Und dann gibt es am Ende eine Top 3 bis Top 5 für die Spiele der Dekade. Also was ist unserer Meinung nach jeder für sich das beste Spiel des Jahrzehnts? Und da bin ich sehr gespannt, was ihr euch da überlegt habt. Wollen wir aber kurz einsteigen mit unseren Most Wanted für das abgelaufene Jahr 2019, die wir ja im Jahresrückblick 2018 gekürt haben. Jo, ist, glaube ich, eine gute Idee. Carsten, möchtest du da den Anfang machen? Was hattest du denn als Most Wanted gepickt und was ist daraus geworden? Hast du die Spiele überhaupt gespielt oder sind sie überhaupt erschienen?
Ich glaube, dass ich... Naja, doch, schon. Also ich würde behaupten, dass ich von meinen am meisten gespielt habe. Wenn ich so deine angucke, und bei Robert bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe Gears of War 5 drin, beziehungsweise Gears 5. Das haben wir ja jetzt vor kurzem erst beide gemeinsam durchgespielt.
Ja.
Im Couchcorp, beziehungsweise das Ende dann im Online-Multiplayer. Was mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat, Fire Emblem Three Houses hatte ich drin. Das habe ich tatsächlich auch gespielt, aber auch nur so 15 Stunden oder so. Das habe ich auf jeden Fall nicht durch. Dann hatte ich drin Grandia 1 und 2 für die Switch. Das habe ich mir gekauft, mal für eine halbe Stunde reingeguckt und dann auch noch nicht weiter gespielt. Dann hatte ich Trüberbrook. Das habe ich gar nicht gespielt. Das habe ich mir auch noch nicht gekauft. Da bin ich, weiß ich nicht, ob ich das noch machen werde. Weil eigentlich war es ja doch schon vom Artstyle und so ganz charmant. Hat eigentlich auch ganz okay Wertungen bekommen. Also vielleicht, wenn ich mal wieder so Point-and-Click-Lust habe, dann gucke ich da mal wieder rein vielleicht. Und ich hatte noch Dragon Quest 11 für die Switch. Das hatte ich ja, wie vorhin schon gesagt, auf dem PC angefangen und dann auf der Switch jetzt nochmal nachgeholt. Bin auch noch nicht durch. Hab aber locker, also bestimmt schon so 60 Stunden oder so. Ich bin jetzt an der Stelle, bei der ich gerade nicht weiterkomme. Und habe das Spiel deshalb erstmal beiseite gelegt, aber das, denke ich, werde ich noch durchspielen auf jeden Fall. Also 4 von 5 Titeln gekauft, 3 von 5 Titeln gespielt. Einen von 5 Titeln durchgespielt.
Sehr gut. Ja, bei mir war es auch Gears 5, was ich dann sowohl im Multiplayer schon ein paar Mal gespielt habe, als auch dann im Koop mit Carsten durchgespielt habe, jetzt im November. Ist für mich nicht ganz so gut wie der vorherige Teil. Also Gears 4 hat dann doch ein bisschen mehr Impact gehabt, aber war trotzdem immer noch eine tolle Erfahrung. Und Gears ist einfach vom Gameplay her auf jeden Fall immer ein Blick wert, weil es einfach sich so gut anfühlt beim Spielen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Dann hatte ich The Last of Us 2. Das ist ja jetzt aufs nächste Jahr verschoben worden. Genauso Metroid Prime 4. Das hatte ich auf die Most Wanted 2019 genommen. Und wir haben die Episode dann aufgemacht, da war es auch noch aktuell. Und ich glaube, noch bevor wir die Episode dann rausgebracht haben, war bereits die Nachricht von Nintendo gekommen. Ach, übrigens, wird nichts nächstes Jahr. Das müssen wir nochmal von vorne anfangen. Mal gucken. Ich glaube, es wird auch 2020 nicht kommen. Tatsächlich. Mal schauen. Ja, Fire Emblem Three Houses habe ich mir tatsächlich gar nicht angeguckt. Leider. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das machen werde. Ich habe da jetzt eher so gemischtes gehört zu diesem Spiel. Und Resident Evil 2, das hier auch wirklich von Anfang an gezockt habe, was ein richtig umwerfend guter Titel geworden ist und wo wir auch einen Game Talk zu gemacht haben. Also das ist, glaube ich, von den Most Wanted Titeln der mich am meisten überzeugt hat, auf jeden Fall. Robert, du hattest 3 Titel genannt.
Ja, laut, also das ist eigentlich tragisch alles. Also Ghost of Tsushima ist ja verschoben. Mhm. Und dann die anderen zwei, die eine Tragödie ist schlimmer als die nächste. Oder andersrum. The Division 2 habe ich gespielt, bin aber dann schwer abgefallen auf der PS4. Ja, also das hat irgendwie alles besser gemacht als das erste Spiel, aber war trotzdem irgendwie weniger interessant zu spielen. Das ist voll ein Rätsel. Und ja, Endgame war halt irgendwie nicht interessant. Ich habe das Gefühl, dass auch niemand das spielt mehr. Also es ist wirklich ein bisschen eine Katastrophe. Und ich denke halt, ein drittes Teil wird es nicht geben. Und dann Anthem. Und das Ding ist, irgendwie mag ich das Konzept von Anthem immer noch. Das Problem ist, als es rauskam und alle das gespielt haben, musste ich schreiben und ich habe dann nichts spielen können. Und als ich dann fertig war mit dem Schreiben, hat niemand es mehr gespielt. Und von daher ist das die eine Geschichte, dass ich das nur alleine durchspielen müsste, was bei so einem Multiplayer-Spiel ein bisschen schade ist, sage ich mal. Und dann zweitens ist die Geschichte, dass das ja wirklich entwicklungsbedingt anscheinend jede Menge Probleme hat und wirklich eine ganz große Katastrophe ist für die Entwickler. Ja, super schade eigentlich. Ja. Ah. Aber die haben das wohl noch nicht aufgegeben.
Nee, da soll doch noch so ein großes Update kommen, dass das ganze Spiel nochmal irgendwie umkrempelt.
Also alle Achtung für BioWare, dass die immer noch versuchen, ne, weil ich glaube, viele haben gesagt, nee, die lassen es sein. Ja, mal gucken. Weil, wie gesagt, das Konzept mag ich immer noch. Und ich habe oft Lust, wo ich sage, vielleicht spiele ich das nochmal, vielleicht versuche ich einfach alle Trophäen zu machen oder so. Ja, schade.
Ja, ist echt schade. Das ist für mich auch eine der Enttäuschungen des Jahres, Anthem. Vielleicht so ein bisschen mit Anlauf. Ich habe auch so ein bisschen
Angst. Du hast es noch nicht mal gespielt.
Das, was ich mitbekommen habe, reicht mir. Ich habe es tatsächlich da. Ich habe es jetzt hier für 5 Pfund jetzt im Weihnachtssale gekauft. Auf Disc. Hm. Könntest mal ausprobieren. Vielleicht finde ich es auch total geil. Weiß ich nicht. Mal gucken.
Welche Plattform?
Xbox. Mhm. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das BioWare mal wieder auf das Mass Effect Level zurückkommt.
Ja,
wenn man eine richtig geile Reihe Mass Effect irgendwo nicht geschafft haben. Mhm.
Tja. Schade. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Top-Spiele der einzelnen Jahre rein. Ich würde sagen, jeder hat für die einzelnen Jahre nur ein Spiel auf Platz 1, was wir jetzt nochmal kurz rekapitulieren. Und für das Jahr 2019 machen wir dann nochmal eine Top 3, Top 5. Ich habe auf jeden Fall 3 Titel da stehen.
Für 19 habe ich 5 Titel.
Für 19 hast du 5. Ja, Robert, wie fährst du?
Ja, ich habe auf jeden Fall drei und so ein paar Honorable Mentions.
Ja, ja. Sehr gut. Dann ja. Kriegen wir da auf jeden Fall was hin. Und ich musste, ich fange einfach mal an. Und ich, mit dem Jahr 2010, das war ja das Jahr, in dem ich sogar noch zu Hause gewohnt habe, 2011 auch. Ich bin das 2012 ausgezogen bei meinen Eltern. Da habe ich natürlich dann auf der Xbox 360 am meisten gespielt. Jetzt muss ich gerade mal scrollen, was habe ich denn da ausgesucht? Ah ja, da waren ein paar Spiele, die ich mir erstmal aufgeschrieben habe, so die ich in einem Jahr auf jeden Fall gespielt habe oder mit Interesse verfolgt habe. Solche Sachen wie Alan Wake kam raus, Halo Reach, für mich eines der besseren Halos auf jeden Fall. Gran Turismo 5 ist endlich erschienen, nach ewig langer Wartezeit gefühlt. Und ein Spiel, was auf jeden Fall mein Titel des Jahres 2010 ist Mass Effect 2. Für mich das beste Spiel aus der Mass Effect Reihe, die ich gespielt habe. Den jüngsten Ableger, den habe ich mir nicht mehr angeschaut. Aber aus der Trilogie auf jeden Fall der beste. Und für mich zweifelsohne, also da habe ich gar nicht lange nachdenken müssen. Das ist mein Spiel des Jahres 2010.
Dem würde ich mich jetzt einfach mal so anschließen. Ich habe das 2010 nicht gespielt. Ich habe das, wann habe ich das denn gespielt? Das erste, ich glaube 2012 habe ich die Trilogie zweimal durchgespielt, was ich letztens nochmal in dem Jahresrückblicks-Podcast von uns 2012 gehört habe. Ja, also ich glaube, ich habe 2011 schon mit dem ersten Teil angefangen und habe das dann, nee, 2000, doch, muss so gewesen sein, weil ich Mass Effect 2 irgendwie kurz vorm Release des dritten Teils fertig gespielt habe. Ja, genau. Deshalb würde ich das jetzt auch einfach mal 2010 zwar noch nicht gespielt, aber nehme ich jetzt einfach mal mit als Spiel des Jahres.
Klingt plausibel. Passt also das ist wirklich ein No-Brainer.
Es ist halt auch einfach die beste.
Ja.
So als Gesamtes die beste Trilogie der letzten Konsolengeneration.
Genau, und es ist schwierig, also ich würde eigentlich gerne Alan Wake sagen, aber ich kann halt auch nicht argumentieren, dass Alan Wake besser als Mass Effect 2 ist. Da müsste ich auch Mass Effect 2 sagen.
Oha.
Alternativ hätte ich sonst, glaube ich, noch Red Dead Redemption gesagt. Ich glaube, das ist in dem gleichen Jahr auch rausgekommen. Mhm,
das kam auch raus, ja. Das war doch das Spiel, was gleichzeitig mit Alan Wake rauskam.
Und, ja, genau. Ja. Weil ich mir die, glaube ich, beide gleichzeitig gekauft habe. Und Red Dead Redemption habe ich im Gegensatz zu Alan Wake auch sehr gerne durchgespielt. Also Alan Wake habe ich nie durchgespielt. Und deshalb würde ich eher sagen Red Dead Redemption. Aber da Mass Effect die einfach so geil ist als Trilogie, kommt bei mir dann auch Mass Effect 2 als Spiel des Jahres 2010 mit rein. Ja, 2011.
2011, ja, auch da habe ich mir wieder ein paar Spiele rausgeschrieben. Und das war wirklich ein krasses Jahr, muss ich sagen. Da kam Portal 2, da kam Deus Ex Human Revolution, da kam Super Mario 3D Land, ganz, ganz tolle Ableger. Aber ein Spiel, sie alle zu knechten aus diesem Jahr, und da komme ich nicht drum herum, ist einfach Skyrim. Ein Spiel des Jahres 2011, ohne Frage. Mhm. Ganz, ganz tolles Ding, ja. Und leider auch das letzte Singleplayer-Spiel aus der Elder Scrolls-Reihe. Die aktuelle Gen hat das nicht gesehen. Also hat Skyrim gesehen, ja, als aufgepimpte Version
sozusagen gesehen.
Aber ich wünsche mir so sehr, dass da ein neuer Titel kommt. Der ist ja auch schon angekündigt. Aber ich weiß nicht, wie lange wir dann noch warten müssen. Eher länger als kürzer. Ich glaube auch nicht, dass das 2020 erscheint.
Nee, glaube ich auch nicht. Es kommt ja erstmal dieses Space-Spiel.
Ja. Aber ich wünsche mir so sehr da einen neuen Titel aus der Elder Scrolls-Reihe, den ich nicht online spielen muss. Und das wird einfach das beste Spiel ever. Also Skyrim.
Nein,
ja, 2011. Carsten, du hast es sicherlich nicht auf deinem Top 1.
Nein. könntest du eine Vermutung anstellen? Ähnliches Setting, nur halt tausendmal geiler.
Aus dem Jahr 2011, Dark Souls natürlich. Ja. Logisch, kam auch in dem Jahr, stimmt.
Habe ich auch nicht ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe. 2013, wann haben wir den Podcast gemacht? Auch so 2013, 2014 kam dann Teil 2 oder 2014 kam Teil 2. Dann haben wir, glaube ich, 2013 den Podcast über Dark Souls gemacht. Dann habe ich da irgendwann so Ende 2012 oder so mit Dark Souls angefangen. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis ich damit warm geworden bin.
Ja. Okay, Robert.
Ja, es ist ein bisschen, also 2011 war wirklich ein gutes Jahr und für mich ist zwischen Dead Space 2, Uncharted 3, das waren auf jeden Fall so super gute Spiele, aber bei mir vorne ist das Spiel, das ich wahrscheinlich von allen drei am meisten gespielt habe, Saints Row the Third, was halt es ist das Saints Row Spiel, wo nach 1 und 2 die gesagt haben, okay, wir sind nicht nur so GTA-Klon und so, sondern wir ziehen das jetzt voll durch mit dem Humor.
Wir verprügeln uns mit Riesendildos auf offener Straße, während wir Löwen, nee, Tiger durch die Gegend kutschieren.
Genau. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war, glaube ich, auch damals mein Spiel des Jahres.
Krass, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ist auch eine Reihe, die ich mir nie angeschaut habe, tatsächlich. Habe ich nie
gespielt. Ja, also Saints Row 3 gibt's leider nicht. Also kann man rückwärtskompatibel spielen auf der Xbox. Wobei die deutsche Version zensiert ist, war eine Zeit lang auf dem Index. Aber jetzt nicht mehr. Ja, es ist leicht zensiert, die deutsche Version. Aber ja, kann ich empfehlen. Und 4 wurde ja remastered, also gibt's halt so, ne, Reloaded, Saints Row 4 Reloaded oder so. Es ist nur leider, also ich finde, ohne 3 ist der Impact von 4 ein bisschen geringer. Aber ist auch gut.
Okay, top. Ja. Ja, cool. Hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ist schon die erste Überraschung für mich. Also die Reihe hätte ich hier tatsächlich in der ganzen Episode nicht gesehen, aber hat auf jeden Fall ihre Fans und ich habe Saints Row gespielt, ich kann da nicht viel zu sagen. 2012, das Jahr, in dem wir den Podcast hier aus der Asche gehoben haben und auch unseren ersten Jahresrückblick gemacht haben, und da gab es auf jeden Fall ein Spiel, über das wir auch, war das unser erster Game Talk? Nee, das war aus der Mass Effect.
Nee, das war unser erster Game Talk.
Mass Effect 3 und das Spiel, was ich jetzt in der Episode auf Platz 1 gewählt habe, ist auch immer noch mein Platz 1 aus diesem Jahr, nämlich Telltale's The Walking Dead Season 1. Auch ich habe nach The Walking Dead nur noch mal diese Zusatzepisode 400 Days gespielt und die Game of Thrones Reihe, da habe ich die eine Staffel gespielt, die es da gab. Mehr habe ich von Telltale nicht gespielt. Aber das Spiel, das hat wirklich gezeigt, wie Storytelling gehen kann und wie man auch mit wenig Gameplay ein tolles Spiel machen kann. Und auch die Engine, auch wenn sie technisch nicht so optimal ist, funktioniert für das Spiel sehr gut.
War das ja noch egal.
Da war das wirklich noch egal. Und das hat wirklich auch ein schönes Stilmittel halt eben gegeben, weil das richtig schön gemalt war. Sie haben auch die Anknüpfung an die Fernsehserie so ein bisschen geschafft, dass da ein Charakter war, der in sowohl der Serie als auch in dem Spiel kurz auftaucht, sodass da auch auf jeden Fall ein bisschen narrativ, ein bisschen mehr Tiefe dann reingekommen ist dadurch. Und The Walking Dead ist auf jeden Fall eins der besseren Spiele von Telltale, wenn nicht das beste sogar. Und auf jeden Fall das für mich das beste Spiel aus diesem Jahr.
Das mal also für, ja, nee. Telltale hat da doch schon noch Besseres gemacht.
Okay, ja, mag ja sein. Ich habe, wie gesagt, nur das gespielt. Ihr habt noch ein paar mehr von denen gesehen.
Krass. Ja, mein Spiel des Jahres war Mass Effect 3.
Und das würdest du auch immer noch sagen, oder?
Würde ich auch, glaube ich, immer noch sagen. Ja. Aber wie ja, schon gesagt, ich habe die Trilogie halt an einem Stück durchgespielt und für mich gab es Mass Effect 3 an sich nicht, sondern einfach das ganze Erlebnis Mass Effect. Von daher war mir dann auch das Ende etwas egal, beziehungsweise ich habe jetzt Mass Effect 3, 2 und 3 vor, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahren nochmal gespielt. Auch dann mit allen DLCs, die es so gab, diesem Citadel-DLC, den ich damals nicht gespielt hatte.
Ja.
Und das hat das alles nochmal so ganz schön abgerundet. Also für mich weiterhin einfach das Top-Erlebnis 2012 gewesen. Auch wie schon gesagt, wenn ich das halt alles an einem Stück gespielt habe und dadurch vielleicht meine Auffassung von Mass Effect 3 etwas trübt, beziehungsweise verbessert. Ja, trotzdem noch ein ganz schönes Spiel.
Ja, also bei mir wäre Mass Effect 3 auch ganz oben. Aber ich sage einfach, und auch Alan Wake's American Nightmare wäre cool, aber das war ziemlich klein. Aber dann sage ich einfach was anderes, was auch so ein Riesenerlebnis für mich war und ein sehr herausragendes, schönes Spiel, Journey.
Oh ja.
Auf der PlayStation.
Das war
also ich erinnere mich noch, wie Mr. Bubble Butterfingers oder so, wie auch immer er hieß, ein Herz in den Schnee gemalt hat mit seiner Figur im Spiel, als wir ans Ende gekommen sind und das ganze Spiel zusammen durchgespielt haben, wofür es eine Trophäe gab.
Kanntest du den oder war das einfach einer, der den
nee, das wird immer zufällig wird jemand in dein Spiel geholt. Und bei Checkpoints, wenn man nicht zusammenbleibt, dann kommt jemand anderes. Und es gibt eine Trophäe, dass man von Anfang an mit jemandem ist. Und das haben wir geschafft und ein Herz in den Schnee gemalt.
Oh, wie cool ist das denn?
Ne?
Aha.
Und das war unglaublich, ja.
Ich glaube, also, ich glaube, wenn mir das passiert wäre, hätte ich bei dem Spiel einfach geweint.
Ja. Aber dieses Spiel war einfach ein unglaublich schönes Erlebnis und dann auch vieles dekonstruiert, was man über Multiplayer so gedacht hat und ist halt auch unglaublich ästhetisch schön.
Mhm.
Ja.
Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Oder ist es auch immer noch?
Ich habe es leider auch nie gesehen.
Ich meine, das gibt's ja auf PS4.
Mhm, ja,
stimmt. Ja, ich habe es auf der PS4 gespielt.
Ja. Also es ist immer noch zu empfehlen. Würde ich sagen. Immer noch cool. Ja.
Dann haben wir das Jahr 2013.
War nicht so ein gutes Jahr, finde ich. Oder?
Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall das Jahr, in dem GTA 5 endlich kam. Und wir auch einen Podcast dazu gemacht haben, einen Game Talk. Und ich bin auch der Meinung, das ist eins der besten GTAs. Mhm. Ich habe sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe es aber auch nur auf der 360 gespielt. Ich hatte dann nicht nochmal Lust, das nochmal zu spielen, auch wenn es mich manchmal in den Fingern juckt. Und ich hatte es in dem Jahresrückblick, den wir 2013 gemacht haben, auch auf Platz 1 gewählt. Nun ist aber ein Spiel in diesem Jahr erschienen, was ich erst später gespielt habe, ich glaube, es ist 2 oder 3 Jahre später, was ich mittlerweile auf Platz 1 setzen würde, und das würde ich an dieser Stelle jetzt nutzen, um das zu korrigieren, nämlich Tearaway für die PS Vita. Das einzige Spiel, was ich auf der PS Vita wirklich komplett durchgespielt habe, das einzige, was ich physisch für diese Konsole besitze und das einfach so ein krasses Spielerlebnis ist, dass man es auf der Vita einfach mal gesehen haben muss, weil das ist einfach etwas, was man gesehen haben muss, was unglaublich ist. Also ich finde das so krass, wie das Spiel dich als Person mit in diese Spielwelt reinzieht, sei es mit dem Rear-Touch-Screen, wo du manchmal irgendwas, keine Ahnung, freimachen musst und dann sind plötzlich deine Finger im Spiel drin, oder du bist halt Gott und dann ist die Kamera offen und dein Gesicht wird auf die Sonne projiziert oder so, und das ist einfach ein richtig, richtig cooles Erlebnis, und deswegen setze ich jetzt hier nachträglich Tearaway auf Platz 1.
Ich denke, ich bleibe bei meinem Platz 1, weil ich mich im Nachhinein wirklich, wirklich viel mit diesem Spiel beschäftigt habe und mir 1000 Theorien, Theorievideos und sowas angeguckt habe und Timelines und was weiß ich, und mir selber auch Gedanken gemacht habe, was da passiert sein könnte und wie das alles miteinander zusammenhängt. Deshalb lasse ich BioShock Infinite einfach auf Platz 1.
Ist auch ein cooles Ding.
Obwohl das Spiel an sich jetzt im Nachhinein betrachtet nicht mehr so geil ist. Also da habe ich bessere Shooter gespielt. Also beziehungsweise ich würde es jetzt heutzutage, glaube ich, nicht nochmal spielen wollen. Mhm. Auch wenn es halt wirklich cool war vom Storytelling beziehungsweise von der Story her, was das so gemacht hat. Und ich würde auch gerne nochmal die DLCs spielen, die da ja nochmal mehr Licht ins Dunkel bringen.
Haben wir auch einen Game Talk zu gemacht. Das ist auch tatsächlich mal eine Episode, die ich nochmal nachhören wollen würde, weil ich das Spiel ein bisschen vergessen habe. Ich würde es auch nicht nochmal spielen, weil das vom Gameplay her nicht so top war, aber das Erlebnis war ziemlich cool. Und das werde ich, glaube ich, einfach mal in unserem Podcast nachhören. Robert.
Bin ich dran? Ja, ich habe den Vorteil, dass ich damals nichts gesagt habe. das war ja das Jahr, wo die neuen Konsolen rausgekommen sind. Das heißt, ich hatte Spiele auf der Xbox One. Und die Launch-Spiele waren natürlich nicht so gut, aber Rise Son of Rome hat mir wirklich gefallen, weil ich so ein bisschen Rom-Freak bin. Also ich fand alles, wozu man Zugang bekommt durch Latein im Abi, echt cool. Aber trotzdem kann ich es, hat Rise Saints Row 4 nicht geschlagen. Es war ein grandioses Spiel, setzt nach 3 an und schon der Anfang
des Spiels,
wo man als Präsident so eine Rakete in der Luft, also man klettert so eine Rakete hoch, die irgendwie abgeschossen wurde und Aerosmith spielt im Hintergrund und so. Also es ist einfach so ein Erlebnis, das Spiel. Also das ist, Saints Row 4 ist dann, ich meine, das ist ein römisches Numeral, also von daher ist es nicht so weit weg von Rise.
Nee, muss ich auch sagen, war ein sehr witziges Spiel. Habe ich auch gespielt.
Ja.
Uiuiui, ui, okay.
Da haben wir schon das zweite Saints Row.
Also es ist bemerkenswert, dass Robert in dem Jahr, in dem GTA 5 erschien, trotzdem Saints Row 4 auf Platz 1 wählt. Das ist, also es muss ein gutes Spiel sein, sag ich mal so.
Ja, wenn das Problem ist, ich habe GTA in dem Jahr nicht gespielt. Ich meine, GTA ist halt schon super geil, aber ich finde vor allen Dingen in wie das halt auf den späteren Plattformen erschienen ist, noch besser.
Okay. Ja, gut.
Ja.
Dann kommen wir ins Jahr 2014, das Jahr, in dem die Wii U eigentlich das beste Jahr seiner Zeit erlebt hat. Also in dem.
Ja, wo du immer wolltest, dass ich mir eine kaufe.
Ja. Ja. Genau. Es erschien Mario Kart 8 und das habe ich in dem Jahr auf Platz 1 gewählt und das würde ich auch immer noch machen. Also ich habe mir die Liste nochmal angeschaut von den Top 5, die ich da zusammengestellt hatte und Mario Kart 8 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Spiel. Ist auch egal, ob man es auf der Wii U spielt oder auf der Switch. Ist auch auf der Switch ein sehr guter Ableger der Reihe. Ein sehr guter Port, aber
ein noch besserer.
Ja, mag sein, aber ich habe meine Erfahrung damit im Jahr 2014 gemacht und auch da war es schon gut.
Ich hatte 2014 auf der 1 Dragon Age Inquisition. Das habe ich kurz vor Weihnachten von Stefan gekauft und bekommen, weil ich in diesem Jahr einfach auch nichts hatte, was ich auf die 1 setzen konnte. Retrospektiv betrachtet muss ich jetzt allerdings ich habe Dragon Age Inquisition jetzt nochmal ein zweites Mal auf der Xbox One durchgespielt. Und damals ja auf der PlayStation. Und es war nicht gut. Also es war nicht mehr so gut, wie ich es damals gefunden habe. Deshalb möchte ich jetzt auch Mario Kart 8 auf die 1 setzen. Auch nochmal geflügelt von der Switch-Version.
Okay. Ja, kann ich gerne gelten lassen.
Weil ich glaube, 2014 habe ich das nämlich auch selber nicht gespielt, weil ich noch keine Switch hatte. Ich glaube, die habe ich 2015 erst bekommen. Robert, kam 2014 Destiny raus?
Ja.
Dann nimmt Robert bestimmt auch Mario Kart 8.
Ja, Mario Kart Destiny. Ja, also ist ganz klar, also ich kann ja nicht, also Destiny ist das Spiel, also jeder hat so ein Spiel, wo er viel zu viele, also viele, Timo nicht, aber viele Leute haben so ein Spiel, wo die Tausende von Stunden investiert haben, das irgendwie auch bereuen. Ich habe so ein Zertifikat von PlayStation bekommen. Ne, wenn man ewig bei PS Plus dabei war, hat man das bekommen. Und da stehen die Spielstunden drin. Und von den 2500 Spielstunden auf PlayStation-Plattformen waren 2000 auf Destiny.
Das ist wow. Krank. Das ist absolut Wahnsinn.
Ja. Und dann wundert man sich, dass man irgendwie 8-9 Jahre promoviert. Na, aber egal. Destiny auf jeden Fall. Das war ein Spiel, was schlechte Kritiken, also mittelmäßige Kritiken bekommen hat. Aber das war das erste Spiel seiner Art, so Shooter mit MMO-Mechaniken zu verbinden. Die Raids waren ein einzigartiges Erlebnis. Man hat sich geärgert über das Spiel, man hat aber auch sich gefreut, wie noch nie, wenn irgendeine Waffe mal auf so eine Truhe gefallen ist. Das war mein Leben eine Zeit, Destiny 1. Und wie alle sagen, ich glaube, Destiny 2 ist nie dahin gekommen. Also als wir diese Trophäe gemacht haben, dass wir einen Raid halt machen, ohne dass jemand stirbt, und wir uns jeden Abend getroffen haben und das geübt haben, es war einfach ein Wahnsinn, aber es war auch super witzig, ja. Okay, nicht so witzig, wenn am Ende irgendjemand halt unvorsichtig um die Ecke gelaufen ist und von so einem Schwerttyp halt umgenietet wurde. Und wir so, oh, wieso machst du sowas? Wir waren fast da. Ah. Aber nee, Destiny 1 war ein Wahnsinn. Ja, 2014. Was ein tolles Jahr.
Wie, hast du auch nur annähernd vergleichsweise viele Stunden in Destiny 2 reingesteckt?
Überhaupt nicht, nee.
Okay.
Da waren es nur 1800.
Oh Mann.
Nee. Also Destiny, also ich glaube, bei vielen Leuten ist es eben, das kommt auf gar keinen Fall. Ich meine, das kann ich auch gleich prüfen, aber da würde ich denken, nee. Ja. Genau. Aber ja, Timo hat irgendwie 18 Level mal versucht, aber da ist es bei geblieben, ne?
Ja, wir haben auch den Podcast zusammen gemacht, den ich dann auch tatsächlich eher aus der Perspektive von jemandem gemacht habe, der das Spiel mal gesehen hat, aber jetzt nicht so viel Tiefgang drin erlebt hat, wie du das gemacht hast. Und du hast mit deiner Hardcore-Multiplayer-Experience ja auch dann das Spiel auch ganz anders wahrgenommen als ich. Für mich war es einfach nur ein guter Shooter mit einer ganz, ganz fantastischen Spielmechanik, aber mir hat es nicht das gegeben, was es dir gegeben hat.
Ich habe stark übertrieben. Nur 1370 Stunden in Destiny 1. Mhm. Damit bin ich unter den Top 18%. Ja. Und also wo man erwartet, dass die Spitze ja nochmal einen riesen Ausreißer gibt. Und Destiny 2 nur 403 Stunden, Top 40%.
Nur, wohlgemerkt.
Ey, das ist nichts.
Das ist nichts, ja.
Ist ja.
Okay, lassen wir das mal so stehen.
Okay. Ja.
Ich glaube, ich habe nie ein Spiel mehr als 100, vielleicht 120 Stunden gespielt.
Hast halt noch nicht gelebt, Timo. Du musst das noch machen.
Okay, danke. Oh Mann. Ja, kommen wir zum Jahr 2015. Da habe ich ein Spiel auf Platz 1 gewählt, über das wir leider nie einen Game Talk gemacht haben. Aber eins, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und was ich auch zu den sogar noch besseren Episodenspielen zählen würde, als die ich von Telltale gesehen habe, nämlich Life is Strange. Ein Spiel, in dem man eine junge Fotografiestudentin spielt. Also völlig der Anti-Held. Auch so ein bisschen für mich so der Kickoff. Jetzt wird auf jeden Fall Diversität in Spielen normal, im Alltag im Spielen. Und Life is Strange ist einfach eine wunderbare Geschichte mit einer ganz tollen Zeitreisemechanik, wo ich auch unbedingt mal weiterspielen muss, weil es gibt dann noch den zweiten Teil, der jetzt gerade fertig geworden ist. Und Before the Storm, was ich auch noch nicht gespielt habe. Auf jeden Fall, die Reihe möchte ich mir nochmal weiter anschauen und Life is Strange war 2015, ist auch schon 4 Jahre her, auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Spiel.
Hm. Ja, mein Spiel des Jahres 2015, Witcher 3. Einfach fantastisch. Eigentlich das, was Robert eben zu Destiny gesagt hat, trifft für mich zu, für Witcher zu. Nur mit dem kleinen Problem, dass ich es nur ca. 400 Stunden gespielt habe und das ja eigentlich nichts ist. Aber zweimal durchgespielt auf der PlayStation, Platin-Trophäe bekommen, meine einzige auch, die ich jemals hatte. Nochmal zweimal durchgespielt auf der Xbox und auch kurz vor allen Achievements. Und ich glaube, das ist noch ein Ziel, was ich noch erreichen kann, die 2000 Punkte zu kriegen. Ich hab's letztens mal wieder angefangen. Also nicht angefangen, sondern weitergespielt. Ich muss den zweiten DLC Blood and Wine noch zu Ende bringen, zu einem guten Ende. Das habe ich damals nämlich nicht geschafft. Da habe ich es zu einem schlechten Ende gebracht. Ja.
Okay. Also ich glaube, jetzt schockiere ich euch etwas.
Okay.
Weil
ich bin auf alles vorbereitet, keine Sorge.
2015 war das Jahr, in dem
Saints Row Get Out of Hell.
Nein. Okay. Das war wirklich nicht so gut. Aber als Add-on. Aber es war das Jahr, in dem Halo 5 rauskam, ne?
Ja.
Mhm.
Und irgendwie, das Spiel ist mir kaum in Erinnerung geblieben. Als, ich meine, das ist, glaube ich, echt ein Problem halt von Halo generell, ne? Also voll früher Halo-Fan, von Halo 3 kommend, dass ich halt Halo 5 gespielt habe, aber das war halt nicht mehr so ein Erlebnis wie früher. Ja, also 2015, glaube ich, steht bei mir sehr im Zeichen davon, dass ich dabei war, wahnsinnig viel Destiny zu spielen. Es gab aber auch ein paar echt coole Spiele. Until Dawn habe ich mit meiner Frau gespielt und habe am Ende in der letzten Szene versagt und hatte bis dahin alle am Leben und kam nur mit einer Person da raus.
Oh nein.
Weil ich einen blöden Lichtschalter irgendwie falsch betätigt habe. Naja, okay. Also das fand ich ganz toll. Ich fand Ori and the Blind Forest auch ganz toll, aber habe es nicht fertig gespielt. Und für mich war das Spiel des Jahres, also Rise of the Tomb Raider gab es auch, aber Bloodborne.
Ja, hätte ich mir auch denken können. Ja, da haben wir auch einen Game Talk drüber gemacht.
Ja, ich meine, eigentlich mag ich so Spiele nicht. Also Souls-Spiele sind für mich oft ein bisschen zu frustrierend. Aber in Bloodborne bin ich da richtig so, da habe ich mich reingesteigert. Und es hat mir am besten, glaube ich, gepasst, weil es eben ein bisschen schneller ging. Ne? Das ist mehr so auf Parieren ausgelegt, also mit dem Schießen und so, mit der kleinen Schießwaffe, die man dabei hat. Und das hat mir, also am Anfang war ich wieder abgestoßen, wie bei allen Spielen in der Art, aber irgendwann war ich da richtig drin. Natürlich habe ich auch ein paar Anleitungen benutzt bei Bossen, die ich sehr frustrierend fand, aber die Bloodborne fand ich wirklich wahnsinnig gut gemacht.
Coole Sache. Wisst ihr, was in dem Jahr auch erschien? Fallout 4.
Ja.
Mhm.
Gutes Spiel.
Ja,
da
warst du ja sehr gespannt drauf.
Ne? Da war ich sehr gespannt drauf. Es ist leider nur ein gutes Fallout. Also es hat nicht den Impact.
Es ist leider nur ein Fallout.
Fallout 3 ja. Gehabt. Leider.
Ja. Ja. Mein Batman Arkham Knight kam auch raus in dem Jahr. Das war auch gut. Mhm. War super. Aber also ich glaube halt, die Batman-Spiele haben halt nicht den Impact von Arkham Knight. Ich meine, von Arkham Asylum.
Ja.
Wobei die jetzt anscheinend wieder an einem Spiel sitzen, ne?
Und Rocksteady macht irgendwas.
Ja.
War das Rocksteady? Ja.
Ja.
Dann, ja, machen wir weiter mit 2016. Für mich eins der besten Spielejahre. Dieses Spielejahr, in dem wir im Jahresrückblick jeder eine Top 5 zusammengestellt hatten und am Ende 15 verschiedene Spiele hatten. Also das ist schon ein Markenzeichen, Auszeichnung für das Jahr 2016. Und bei mir auf Platz 1 war ein Spiel, was relativ kurz ist, was relativ spontan, glaube ich, auch angekündigt war, und zwar Inside. Dieses schwarz-weiße Spiel mit dem kleinen Männchen.
Nein, das war Limbo. Schwarz-weiß war Inside nicht.
Aber es war dunkel, oder?
Ach, ja, es war dunkel, aber es war nicht schwarz-weiß.
Ich habe gerade ein schwarz-weißes Bild vor mir. Nee, aber Inside, tolles Spiel, kann ich sehr empfehlen. Und das würde ich auch nachhaltig noch auf meinem Platz 1 lassen. Ich glaube, auf Platz 2 hätte ich Pokémon Go.
Aha.
Ja. Nein, Inside ist für mich weiterhin das Spiel des Jahres 2016.
Mhm.
Ja. Ja, 2016, da ich Witcher 3 nicht nochmal nominieren konnte, habe ich die Regeln unseres Podcasts zu meinen Gunsten etwas gebogen und habe einfach Blood and Wine als bestes Spiel gewählt, weil es ein Add-on ist, das einfach mit 40 Stunden nochmal an ein Standalone quasi rankommt. Und deshalb war das und bleibt es auch weiterhin das Spiel des Jahres 2016.
Okay.
Ja, und da war ich mal wohl dabei und hatte damals The Witness genannt, von das John Blow Nachfolgespiel nach Braid, wo er ewig dran gesessen hat. Und da würde ich auch bei bleiben. Also noch viel mehr, weil nicht nur habe ich das Spiel komplett durchgespielt, sondern habe mittlerweile zwei anderen Leuten über SharePlay die Platinum-Trophäe gemacht in diesem Puzzle am Ende mit Zeitdruck. Und das hat jedes Mal super viel Spaß gemacht. Ich muss mich jedes Mal ein bisschen wieder reindenken, wie die Puzzle funktionieren. Und man muss SharePlay immer nach einer Stunde neu starten, ne? Und irgendwann merkt man, ja, das machen wir jetzt ein drittes Mal. Oh, ich war wohl ein paar Stunden jetzt schon dabei. Oh. Aber ein geniales Spiel, was wirklich, also was Jonathan Blow halt immer macht, ist, dass er es schafft, die Grenzen, was Spiele können, erzählen können, zu sprengen. Und The Witness macht das in der Art und Weise, wie man mit eine Umwelt interagiert und auch regt einen zum krassen Puzzle-Denken an. Also das ist ein wahnsinnig gutes Spiel.
Ja, würde ich mitgehen. Habe ich auch dann, glaube ich, das Jahr danach dann nochmal nachgeholt.
Mhm.
Ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, aber einige Rätsel haben mich dann doch zu Weißblut gebracht.
Ja, also die mit Farben sind ein bisschen bescheuert. Also wo, ja, also es gibt ein paar Sachen drin, die sind nicht so leicht.
Ja, die Audiorätsel habe ich nicht hinbekommen.
Ja, nee, ich auch nicht. Und ich habe sogar, meine Frau ist ja Sängerin, die habe ich dazu geholt. Und ich glaube, da ist irgendwas, dass bei manchen Leuten die Tonunterschiede nicht so rüberkommen, wie die gemeint sind.
Mhm. Ja. Nee, das glaube ich. Es gibt's ja auch mittlerweile auf dem iPad. Ich frage mich, ob die Rätsel dann noch genauso drin sind. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber weiß ich nicht. Bin ich tatsächlich gewillt, nochmal auf dem iPad zu spielen. Mal gucken.
Echt? Mhm. Ja. Also mein iPad könnte das eh nicht. Wahrscheinlich würde ich das anbrauchen.
Ja, 2017, das Jahr, in dem die Switch erschien, das Jahr, in dem Skyward Sword, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh Mann. Zelda, wie heißt es? Breath of the Wild endlich erschien. Auch ein tolles Spiel. Und was dann aber keiner von uns auf Platz 1 gewählt hatte, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, bei mir habe ich das fantastische Mario & Rabbids Kingdom Battle auf Platz 1 gehabt und da stehe ich natürlich weiterhin zu. Es ist für mich weiterhin das mit Abstand beste Spiel, was man auf der Switch kaufen kann.
Ich hatte Hollow Knight auf der 1, was ich auch weiterhin da lassen möchte. Ich hatte Zelda überhaupt nicht in meinen Top 5, weil ich gesagt habe, Zelda ist bei mir, hat bei mir einen besonderen Platz und das lasse ich dann quasi wertungsfrei einfach stehen. Meine Meinung über Breath of the Wild hat sich aber in den letzten Jahren auch etwas gewandelt und das ist auch nicht mehr in meinen, ich würde fast behaupten, nicht mehr in meinen Top 5 Zelda-Spielen mit drin. Und wenn, dann vielleicht nur noch so auf einem ganz lockeren also fünften Platz. Deshalb Hollow Knight, ein fantastisches Spiel, weiterhin das Spiel des Jahres 2017 für mich.
Robert, du warst Trendsetter 2017. Du hast den Trend
erkannt. Ja. Ja, ich habe damals, das war meine Fortnite-Phase. Ich habe ja da so ein Pack gekauft, so ein Gründer-Pack oder so, wo ich ja dieses Singleplayer-Ding, was niemand mehr spielt, ne?
Gibt's das eigentlich? Also gab's
ja, ja. Ja, das gibt's noch, glaube ich. Also ich habe das Spiel seit Jahren nicht mehr gestartet, aber ich nehme an, dass es noch da ist. Und dieses Multiplayer erst im Kommen war, ne, wo ich Leuten, ich hatte dann ein paar Codes für andere und so. Und ich musste Leute dann überzeugen, überhaupt mitzuspielen. Und die sind dann diejenigen, die dann jetzt immer noch nur noch Fortnite spielen. Nee, Fortnite würde ich jetzt nicht mehr sagen. Das war damals halt so eine Art Destiny-Ersatz. Es fällt mir aber schwer, ein anderes Spiel zu finden. Night in the Woods hatte ich 2017 noch nicht gespielt. Das fand ich aber ganz toll, aber hab's später gespielt. Destiny 2, da gab's ein Add-on Forsaken. Horizon Zero Dawn fand ich ganz gut, aber hat mich nicht gehalten, bis ich durchspiele. Also mache ich was Bescheuertes und ich sag Mass Effect Andromeda.
What?
Ja. Weil das fand ich immer noch gut. Ich finde, es kriegt viel zu viel Ärger. Das ist so, ich mag es, es ist noch Mass Effect. Ich würde so ein Spiel nochmal nehmen, anstatt nichts. Ich hab's durchgespielt.
Ich mochte es auch sehr gerne.
Spaß gemacht.
Also ich fand das Ende auch sehr cool. Also, das heißt das Ende, ich fand die letzte Mission sehr cool, wo man dann mit diesem, so ein bisschen Halo-mäßig mit diesem Auto durch die Gegend fahren musste. Das war sehr, sehr hübsch inszeniert.
Ja. Und das war halt Mass Effect. Und okay. Ist nicht das beste Mass Effect, was es gibt und so.
Vielleicht eher das Schlechteste.
Aber ja, im Nachhinein, ich will es auch nochmal durchspielen irgendwann, aber tja, hat halt Mass Effect getötet. Leider. Aber was will man sagen?
Jetzt bin ich halbwegs schockiert. Okay.
Ja.
Ja, machen wir 2018 weiter. 2018 war ein Jahr, in dem ich das erste Mal kein Spiel des Jahres gepickt habe, weil ich irgendwie nichts gespielt habe, was auch nur annähernd diese Krone verdient hätte. Also es war einfach nichts dabei, was mich wirklich zu 100% überzeugt hat oder auch nur zu 90%. Es sind aber auch sehr, sehr viele Spiele in diesem Jahr erschienen, die ich gar nicht gespielt habe, wie zum Beispiel God of War, war glaube ich auch 2018. Das habe ich hier, ich habe jetzt auch eigentlich eine PS4, die leise ist, wo ich das Spiel dann auch genießen kann, die nicht die ganze Zeit dröhnt wie ein Föhn. Bin gewillt, das tatsächlich mir nochmal anzuschauen. Also vielleicht kann es nachträglich irgendwann nochmal tatsächlich Platz 1 werden, wenn es wirklich so gut ist, wie viele sagen. Und jetzt in der Recherche habe ich auch festgestellt, dass das bei vielen Leuten in der Top 100 der Dekade relativ weit oben ist. Das muss irgendwas sein, was dieses God of War interessant macht. Deswegen könnte das ein Kandidat sein. Aber damit ich überhaupt was stehen habe, trage ich jetzt das ein, was ich letzten Jahresrückblick schon gesagt hatte, was vielleicht da stehen könnte, aber es eigentlich nicht ist, nämlich Shadow of the Tomb Raider. Das habe ich nämlich wenigstens gespielt und das war ein gutes Spiel, aber nicht so gut wie Rise.
Das ist richtig.
Aber es ist ein gutes Spiel, aber eigentlich ist es nicht ein Spiel des Jahres. Deswegen setze ich das mal in Klammern. Aber weil ich wenig anderes gespielt habe, bleibt es mal da. Damit ich wenigstens was habe.
Ich hatte letztes Jahr als Spiel des Jahres Celeste. Möchte auch immer noch sagen, dass es ein fantastisches Spiel ist. Aber ich glaube, ich habe in diesem Jahr, also ich habe das letztes Jahr auch schon gespielt, aber ich habe in diesem Jahr ein anderes Indie-Spiel mehr gespielt. Ich glaube, es ist momentan das zweite oder dritte Top 3 Spiel auf meiner Switch, was ich so am längsten gespielt habe. Und zwar, ich habe seinen Namen vergessen. Dead Cells. Hatte Stefan, glaube ich, letztes Jahr auf Platz 1. Ich bin am Überlegen, ob ich es einfach... Ich glaube, ich nehme es als neue Nummer 1 des letzten Jahres. Es tut mir leid, Celeste. Du wanderst damit dann auf Platz 2. Ich glaube, ich hatte Dead Cells auch so in meinen Top 5 drin. Fantastisches Spiel, macht mir immer noch Spaß. Ich hab's bei weitem noch nicht so weit, wie ich's spielen kann. Komme noch nicht so richtig an meine Grenzen, aber ich habe leider erst die erste Bossseele sozusagen. Also das Spiel einmal durchgespielt und jetzt mit dem höheren Schwierigkeitsgrad komme ich nur zum Endgegner und schaffe den noch nicht. Aber es motiviert mich noch weiterhin dran zu bleiben und ich habe da jetzt irgendwie schon 60 oder 65 Stunden reingesteckt. Und es macht halt immer noch echt viel Spaß und man entdeckt immer noch Neues und es kommt immer noch, also es kommt jetzt Anfang nächsten Jahres auch noch wieder ein neues Update, was irgendwie nochmal neue Gebiete mitbringt und neue Bosse. Das bin ich sehr gespannt drauf. Cooles Spiel.
Cooles Spiel, ja. Robert.
Oh, bin ich, oh ja, ja. Ach, 2018, ja, aus irgendeinem Grund habe ich Beat Saber auf Platz Nummer 1, ne?
Ja.
Also es ist schon ein tolles Spiel und da war ich ja gerade drin. Aber mittlerweile finde ich das VR und Sport, also irgendwie die Mischung aus Schweiß und Technologie stört mich noch mehr als damals. Vor allen Dingen, wo meine Katze, der Newton, noch viel weniger halt sehen kann und so ist die Gefahr viel zu groß, die Katze zu zerstrampeln beim Spiel, sodass ich Beat Saber nicht mehr sagen würde. Und da gab's eben ganz viele Kandidaten, ne? Also eben God of War war ganz toll, aber für mich war Marvel Spider-Man tatsächlich das Spiel, jetzt muss
ich mal buhen.
das mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich habe das wirklich gebannt von Anfang bis Ende durchgespielt. Fand es eine sehr gute Realisierung von der Comicfigur in einem Videospiel. Ja, also fand ich super gut. Aber God of War ist fast, aber irgendwie God of War hat mich nicht so ganz gefesselt gehabt, wie Spider-Man.
Also bei Spider-Man, das würde ich so als absolute Enttäuschung des Jahres 2018 hinstellen. Das habe ich ja mir auch nochmal gekauft und auch angespielt und ich war einfach entsetzt. Ich war wirklich entsetzt, wie schlecht dieses Spiel sich spielen lässt und hab's wieder weggepackt. Das hat bei mir einfach so gar nicht gezündet. Und das hätte ich nicht erwartet. Also da war ich wirklich enttäuscht, als ich das dann eingelegt habe und festgestellt habe, dass das einfach nichts ist. Nee. Ja, dann sind wir jetzt im aktuellen Jahr angekommen. Spiel des Jahres 2019. Ich würde sagen, da können wir direkt weitermachen. Wir haben jetzt uns im Vorfeld geeinigt, eine Top 3 zu machen, jeder.
Top 5, aber wir können auch eine Top 3 machen.
Also ich habe nur 3 Spiele, wenn ihr mehr habt, dürft ihr auch gerne eine Top 5 draus machen. Sonst machen wir irgendwie Top 3 plus...
Lass mal eine Top 3 machen.
Okay, perfekt. Und da ihr wahrscheinlich mehr habt, könnt ihr vielleicht da... Vielleicht Carsten, fängst du einfach mal an. Was hat es nicht in deine Top 3 geschafft?
Also ich nenne mal kurz dann meinen Platz 4 und 5 in einem Abwasch.
Ja, genau.
Zwei Switch-Spiele, zum einen Zelda Link's Awakening auf Platz 5 gewesen. Sympathisches Remake, aber weit hinter seinen Erwartungen geblieben. Irgendwie, ich habe das 10 Stunden gespielt, war durch, hab's danach nie wieder angeschmissen. Ich fand's schade, dass es diese Fotos nicht mehr gab, die es in der DX, hieß es DX, ja, ne? Version gab. Stattdessen war jetzt dieser blöde Dungeon Maker drin, den ich kein einziges Mal ausprobiert habe, weil ich den einfach total belanglos fand, weil ich keine Lust habe, eigene Dungeons zu erstellen und die dann selber zu spielen. Da hätte ich es irgendwie cooler gefunden, wenn man die irgendwie hätte teilen können, was nicht ging oder nicht so richtig ging. Deshalb einfach nur Story nochmal durchgespielt, da ich das Spiel damals auf dem Game Boy richtig häufig durchgespielt habe, ging das auch echt schnell. Und ja, leider nicht so schön wie erwartet. Leider, da wäre mehr drin gewesen. Und auf Platz 4 habe ich Pokémon Schwert, was ein cooles Pokémon ist, mal wieder. Wo nicht so viel Fokus auf die Story gelegt wird, beziehungsweise die Story ist recht banal. Hat ein gutes Pacing dadurch, dass man nicht irgendwie andauernd in irgendwelche sinnlosen Gespräche verwickelt wird. Ich glaube, ich habe irgendwie einmal vor der Arbeit hier kurz Pokémon gespielt und innerhalb von einer Dreiviertelstunde zwei Orden geholt. Und das letzte Pokémon, was ich hier gespielt habe, war Pokémon Sonne oder Mond. Nee, Sonne war's. Und da habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden im Tutorial verbracht, beziehungsweise auf der ersten Insel, wo man dann irgendwie die ganze Zeit so, hier, hier, das musst du noch wissen und hier und bla bla bla. Und das hat mich tierisch genervt. Darum war das ganz angenehm, jetzt mal wieder sowas zu haben, wo man einfach raus in die Welt konnte und Pokémon fangen konnte. Das fand ich ganz, ganz angenehm. Ja, das waren meine Honorable Mentions quasi. Robert, hast du da noch was?
Nee, ich habe nichts übrig. Ja, dieses okay. Jahr war irgendwie bisschen knapp an Spielzeit, genau.
Okay. Soll ich dann gleich mit meinem Platz 3 starten?
Ja, dann fang mit deinem Platz 3 an.
Ja, mein Platz 3, Gears of War 5 oder Gears 5. Einfach, weil es mit dir im Couchkorb sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, wenn ich es alleine gespielt hätte, wäre es nicht in meinen Top 3 gelandet. Im Koop hat es halt echt nochmal sehr viel Spaß gemacht, weil wir uns da echt durchgebissen haben, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat.
Auf jeden Fall.
Im Nachhinein tat die Open World dem Spiel nicht so ganz gut, oder diese halbwegs offene Welt, die es da in 2 Gebieten hatte, das war eher nervig und es hatte auch nicht so viele Elemente wie im 4. Teil zum Beispiel, die jetzt in Erinnerung bleiben werden. Ich glaube, im nächsten Jahr habe ich, oder in einem Jahr habe ich so den Großteil dieses Spiels vergessen. Da war im 4. Teil mehr, was mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben ist. Aber immer noch ein schönes Spiel.
Ja, würde ich zustimmen zu deiner Bewertung. Also es ist ein gutes Spiel, aber irgendwie hat das, ist es dem Hype nicht so richtig gerecht geworden. Mhm. Ich fand Gears 4 tatsächlich besser und ja.
Fand ich auch.
Naja, aber hat auf jeden Fall Spaß im Koop gemacht. Ich glaube, das sollten wir so beibehalten, dass immer wenn Gears kommt, wir das irgendwie, solange es halt noch geht, im Couch-Koop irgendwie durchspielen. Ja,
das hat echt Spaß gemacht.
Ja. Ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass Spiele heutzutage noch einen Splitscreen mit sich bringen. Auch wenn der jetzt eher so irgendwie noch dran geflanscht wurde bei Gears 5. Also das wirkt so, als ob die den nie getestet haben. Mhm. Aber man kann's spielen und man kann auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Und es ist ein gutes Spiel, aber viel mehr auch nicht. Ja, mache ich mir beim 3. Platz weiter. Da habe ich jetzt ein Spiel, was ich jetzt erst nur ganz kurz gespielt habe, also wo ich wirklich nur so den Anfang gesehen habe. Aber ein Spiel, was für mich so interessant war, dass ich deswegen noch gesagt habe, okay, dann kaufe ich mir dafür jetzt nochmal die PS4 Pro, damit ich endlich mal eine PS4 habe, die nicht klingt wie ein startender Düsenjet. Und zwar Death Stranding. Was für mich immer noch ein interessantes Spiel ist, weil es einfach mal was wirklich Neues versucht, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und das als AAA-Spiel. Und weil es auch grafisch einfach wahnsinnig aussieht. Also ich muss da teilweise echt, bin echt baff, wie gut dieses Spiel aussieht. Gefällt mir momentan noch richtig gut. Ich hoffe, das hält weiter so an und bietet hoffentlich noch ein bisschen was Überraschendes, weil wenn es so weitergeht wie bisher, dann ist dann doch irgendwann schnell die Luft raus, wenn ich wirklich nur Sachen von A nach B transportieren muss. Ich hoffe, dass da noch irgendwas Interessantes passiert, aber ich bin völlig ungespoilert, was das angeht und werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen.
Ja. So Story-Twists und so kann Kojima ja, ich denke mal, da wird noch irgendwas kommen.
Ja, also ich habe, wie gesagt, nicht so viel gespielt. Ich glaube auch gerade auf der Switch, so Astral Chain oder so und das wären Spiele, die vielleicht listentauglich wären. Aber bei mir wäre auch auf dem 3. Platz, auch in Ermangelung an Alternativen, Death Stranding. Mhm. Ich bin nicht so ganz weit, also vielleicht mittig im Spiel, aber finde es auch interessant, einfach weil es was anderes probiert. Irgendwie ein bisschen trist ist mir die Stimmung manchmal, weshalb ich nicht durchgespielt habe, weil ich das nur in so kleineren Dosen trage. Aber irgendwie finde ich, das ist Kojima, wie er halt sein will, total abgefahren. Wo halt die normalsten Dinge dann auf einmal total abgefahren sind. Das fängt schon damit an, dass die Dusche eine Toilette drin hat. Dass man einfach sich da hinsetzt in der Dusche und das alles, was von seinem Körper halt kommt, benutzt wird für Waffen. ja, ist ein bisschen abgefahren und ja, vielleicht bereue ich das, aber wenn ich das Spiel durch habe, muss ich mal schauen.
Ja, müssen wir mal schauen.
Ja.
Ist auf jeden Fall etwas, was vielleicht noch für ein Game Talk herhalten würde, weil es wirklich was Neues ist. Wir hatten noch nie ein Kojima-Spiel bei uns im Game Talk und
ja,
warum nicht?
Ja, das auf jeden Fall wäre ganz cool, ja.
Mal gucken. Erstmal weiterspielen. Dann sind wir schon bei Platz 2.
Ja, und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil mein Platz 2 könnte mein Platz 1 sein und mein Platz 1 könnte mein Platz 2 sein. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist. Weil, naja, mein Platz 2 ist Control.
Oh, sehr gut.
Es waren, also ich habe dieses Jahr auch echt nicht viele Spiele gespielt, die dieses Jahr rausgekommen sind oder nicht durchgespielt, beziehungsweise nicht lange genug gespielt, um sie in diese Liste zu setzen. Deshalb sind meine Top 5, Top 3 diesmal auch so ein bisschen, finde ich nicht, gefallen mir ehrlich gesagt nicht so gut, aber Control war ja immer noch ein gutes Spiel. Game Talk konnte ich leider nicht dabei sein. Habe ich mir aber von euch angehört, und es ist halt einfach ein schönes Spiel. So, hat mich, also ich fand es sehr interessant, ich fand das Gameplay sehr cool. Immer dieses Abwechseln, Kräfte benutzen, Waffe benutzen, warten, bis die Waffe wieder aufgeladen ist, in der Zeit Kräfte benutzen und andersrum. So, Story fand ich auch ganz, ganz gut. So, hatte coole Momente. Ich freue mich jetzt noch auf die DLCs, die da kommen. Die werde ich noch spielen. Ja, ich denke, zweiter Platz ist bei mir damit ganz, kommt Control noch ganz gut weg.
Top. Bei mir ist auf dem zweiten Platz das Remake von Resident Evil 2, was ich tatsächlich als nahezu neues Spiel einordnen würde, weil es eben in seiner ursprünglichen Form ja nicht mehr viel zu tun hat. Man hat ja wirklich das ganze Spiel, die ganze Spielwelt neu designen müssen und sich dabei wirklich nur an diesen Stills aus dem Original orientieren können. Und was sie aber draus gemacht haben, ist wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Eine richtig, richtig gute Geschichte, könnte man auch sagen, weil das Spiel schon in seiner Urfassung da auch ein bisschen Fokus drauf gerichtet hat. Und es ist einfach, ja, es macht super viel Spaß. Ich finde es gut, dass die Resident Evil-Reihe jetzt so nach und nach modernisiert wird. So dass man wirklich sagen kann, auf den aktuellen Konsolen kann man eigentlich alle Teile spielen und jetzt ab April nächsten Jahres auch den dritten Teil endlich als Remake, so dass die gesamte Reihe jetzt auf der Konsole hat, was ziemlich cool ist und ja, es ist ein richtig tolles Spiel und wir haben auch einen längeren Game Talk dazu gemacht mit dem Ben zusammen, wo wir auch die Entwicklungsgeschichte von dem Original uns angeschaut haben und die ganzen tollen Ports angeschaut haben, die von dem Spiel entstanden sind. Und ja, ist absolut eins der besten Remakes, die bislang je erschienen sind.
Ja, Resi 2 ist auch so ein Spiel, was ich nur kurz angefangen habe, aber dann brauche ich es nicht herauszuzögern. Also bei mir ist auch Control auf Platz 2, aus Gründen, die wir ausführlich diskutiert haben. Ja, also da, ja, ist super toll gemacht und Remedy ist halt auch so ein Entwickler, den ich sehr gern mag.
Top.
Ja, mein Platz 1 ist Borderlands 3. Kommt leider nicht so an den zweiten Teil ran, aber trotzdem hat er mir immer noch sehr viel Spaß gemacht. Ein paar Entscheidungen, die in dem Spiel getroffen wurden, stoßen mir so ein bisschen, naja, was heißt sauer auf, aber finde ich schon ein bisschen schade. Und obwohl die Borderlands-Reihe immer durch ihre fantastische Musikauswahl geglänzt hat, muss ich doch sagen, dass der Track, den sie zum Ende von Borderlands 3 gewählt haben, also da muss man noch mal drüber reden. Das war echt schlimm. Das hat so gar nicht gepasst und mich so ein bisschen rausgerissen. Da muss ich dann auch sagen, habe ich einfach den Ton ausgemacht und habe einfach die Credits laufen lassen. Habe ich das einfach so ein bisschen, naja. Aber an sich war es ein ganz schönes Spiel. Habe ich jetzt auch im Endgame noch viel gespielt. Ich war ein bisschen genervt von dem letzten, von diesem Halloween-DLC, den sie da eingebunden haben. Aber an sich hat es mir schon sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Deshalb Platz 1.
Yep. Bei mir ist es ein Spiel, was ihr beide jetzt auf Platz 2 hattet, nämlich Control auf Platz 1. Ist für mich einfach eine tolle Sache, weil keiner von uns das Spiel auf dem Schirm hatte. Ich glaube, keiner von uns hatte das an den Most Wanted genommen für das laufende Jahr. Das kam für mich tatsächlich so ein bisschen aus dem Nichts. Ich habe es dann auf der Gamescom gesehen. Das hat mich dann auch aus so einer langen Spieleflaute rausgeholt und ich konnte es dann ja auch kurz danach schon spielen, habe mir extra deswegen eine neue Konsole gekauft, um es vernünftig genießen zu können, und es ist einfach ein richtig tolles Ding. So toll, dass wir sogar einen Game Talk dazu gemacht haben. Und mit dieser Game Talk-Quote bin ich mit meinen Top 3 tatsächlich sehr zufrieden, weil mit 2 von 3 haben wir schon einen gemacht und für Death Stranding könnte vielleicht noch einer kommen. Von dem her, ich mag Control immer noch. Ich würde mir auch vielleicht sogar den DLC angucken, der jetzt hoffentlich nicht zu spät kommt, wenn ich schon alles vergessen habe, was in Control passiert ist. Aber ja, tolles Ding.
Ja, und bei mir befürchte ich, das könnte ein bisschen so der sogenannte Recency-Effekt sein. Das Spiel, das ich am letzten gespielt habe. Aber das ist Star Wars Jedi Fallen Order. Habe ich auf der Xbox One X gespielt. Ich fand es eine wahnsinnig gute Mischung aus Dark Souls Mechaniken mit Star Wars, und die Geschichte ist auch noch richtig gut. Also hat mich voll mitgenommen und hat so eine Art Dark Souls mit Lichtschwert, finde ich, was kann da schief gehen? Also kann jede Menge schief gehen, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es wie Control halt über, keine Ahnung, 1,5 Wochen, 2 Wochen oder so durchgespielt, was immer ein sehr gutes Zeichen ist für ein Spiel. Also es wurde bemängelt bei Leuten in Reviews, dass es technische Probleme gab. Bisschen habe ich, also ich glaube, es kommt leider, also Digital Foundry hat rausbekommen, es kommt auch vieles drauf an, wie die eigene Festplatte aussieht, also wie viel Platz drauf ist, und war nicht gut zu reproduzieren. Ich hatte halt nicht die krasse, schlimme Erfahrung, die manche wohl hatten. Also kann es nicht bestätigen, dass es eine Abwertung für mich bedeuten würde. Und also das Spiel befriedigt wirklich wahnsinnig, wenn man es bis zum Ende durchspielt, geschichtenmäßig, und ist sehr leicht zu spoilern. Also ich glaube, YouTube oder so hat das ja schon. Aber fand es wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Coole Sache.
Und mein Lichtschwert war orange, weil ich vorbestellt habe.
Oha.
Und das ist die Hauptsache.
Ja, ganz wichtig. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, beenden wir diese Episode an dieser Stelle und geben noch einen kleinen Cliffhanger auf den zweiten Teil dieses Jahresrückblicks, der dann noch kommen wird, wo wir noch so ein bisschen über das abgelaufene Jahrzehnt schwafeln werden. So Sachen wie schlimmster Fehlkauf, bester Entwickler, Lieblingsreihe, welche E3 war eigentlich die beste, was ist so die Lieblingskonsole, Lieblingsplattform gewesen, auf der wir gezockt haben, und natürlich fehlt noch, welches von den genannten Spielen des Jahres nun tatsächlich so das Beste des abgelaufenen Jahrzehnts gewesen ist. Ich glaube, das wird noch spannend. Da haben wir auch eine Top 3, glaube ich, und eine Top 5. Ich habe jedenfalls 5 Spiele mir notiert, auch in einer Reihenfolge. Das setzen wir dann in der nächsten Episode fort. Und ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und gespannt, was eure Top-Spiele des Jahres 2019 gewesen sind. Robert, Carsten, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für den ersten Teil des Jahresrückblicks und Dekadenrückblicks. Und wir hören uns dann im zweiten Teil wieder. Dann vielen Dank Euch noch ein frohes Zocken.
Schöne Feiertage.
Kein Problem.
Schöne Feiertage, genau. Und kommt gut ins nächste Jahrzehnt hinein, auch wenn ihr da noch ein Jahr Zeit für habt. Ja. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.